Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Macher. Dieses Format findet ja in unregelmäßigen Abständen statt und wir treffen meistens Menschen an Orten, wo die Macher Dinge tun. In diesem Fall treffen wir zwei Macher, die man vielleicht schon kennt, die man Sicherheit schon kennt, hier in unserem Studio. Denn das, was sie machen, ist im digitalen Raum. Das heißt, sie produzieren nicht etwas, sondern sie bieten eine Fläche an, wo andere etwas von sich geben können, was sie alleine nicht schaffen, weil ihnen die Möglichkeit fehlt. Ich spreche von Whistleblowern. Die brauchen ja jemanden, wo sie ihr Herz ausschütten können und vor allem, wo sie auch die Möglichkeit bekommen, erstens verdeckt weiter zu whistleblowen und vor allem, wo sie auch Schutz bekommen. Denn wer petzt, sage ich mal, der weiß, das kann ziemlich böse enden. Ich sage nur Julian Assange. Ich begrüße Hardy Grunefeld. Hallo, Hardy. Hallo, Ken. Und Bernd Felsner. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir per Du sind, ne?
Genau. Hallo, Ken.
Hallo, ich kenne euch beide schon eine ganze Weile. Ihr habt euch ja beide bei Human Connection kennengelernt und ich kenne auch Human Connection. Vielleicht mal kurz zu eurer Biografie. Wie kommt ihr zusammen? Ihr kommt ja aus den unterschiedlichsten Bereichen. Okay, ihr habt euch bei Human Connection kennengelernt, aber aus welchen Bereichen kommt ihr, dass ihr jetzt zusammenarbeitet? Weil da gibt es ja eigentlich nur einen gemeinsamen Nenner und das ist, glaube ich, die Ethik.
Mhm. Also Hardy habe ich kennengelernt, genau, über Human Connection, in dem ich schlicht und einfach Spender war. Oder die Vorgeschichte war, noch präziser, ich habe den Dennis Hack damals bei KenFM gesehen, in einem Interview, und dachte mir, cooler Kerl, Unternehmer, so wie ich, und hat realisiert, dass er eigentlich was für die Gesellschaft tun soll und kann, wirtschaftlich kann. Und ich dachte immer, ja, kann ich auch. Und so kam ich dann zu Human Connection. Und so kam ich natürlich ganz klar dann auch zu Hardy, der mir relativ schnell schon lag, so von seiner Dynamik und Einstellung und auch sozusagen von seiner, ich glaube auch von seiner Empathie her, was reißen zu wollen.
Hardy, wir haben uns zum ersten Mal gesehen in Karlsruhe, wenn ich mich richtig erinnere. Du warst Veranstalter eines Events, bei dem Daniele Ganser auf der Bühne stand. Mhm. Ich wusste, dass du bei Human Connection gearbeitet hast. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was dein Hintergrund ist und was du bei Human Connection getan hast, weil da bist du ja nicht mehr.
Das stimmt. Also eigentlich komme ich aus dem kaufmännischen Bereich, bin Diplomkaufmann, habe lange Jahre in der freien Wirtschaft in ganz verschiedenen Positionen gearbeitet und habe irgendwann für mich gemerkt, so wie ich mir die Welt immer vorgestellt habe, ist sie nicht, sondern ist eigentlich genau andersrum. Mhm. Und dann habe ich erstmal angefangen, von dem guten Geld, was ich verdient habe, tolle Projekte zu unterstützen und habe irgendwann gemerkt, dass dieser Umweg sozusagen mit was Geld zu verdienen, wo mein Herz nicht dran hängt und das Geld dann für was auszugeben, wo mein Herz dran hängt, ist irgendwie blöd. Dann kann ich doch direkt irgendwo mitarbeiten an einer guten Geschichte. Und so bin ich letztendlich zu Human Connection gekommen, weil ich das Projekt halt auch damals auf KenFM kennengelernt habe und gesagt habe, das ist grandios. So ein gemeinnütziges soziales Netzwerk ist genau das, was man eigentlich braucht. Keine Werbung, kein Datenverkauf etc. Als Gegengewicht eben zu den großen amerikanischen Facebooks und Twitters dieser Welt. Ja, dann habe ich bei Human Connection zwei Jahre knapp gearbeitet und letztendlich aufgrund der fehlenden Spenden oder von zu wenig Spendenaufkommen, zu wenig Spendenvolumen, musste dann ein Teil des Teams halt dann auch leider abgebaut werden. Dazu gehörte ich dann auch. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass Mitte November das Netzwerk leider auch ganz schließt.
Das ist sehr schade. Das zeigt vielleicht auch, dass wenn man eine gute Idee hat und es nicht schafft, sie entsprechend zu kommunizieren, dass eine solche Idee dann vielleicht einschläft. Aber daraus kann etwas anderes hervorgehen, zum Beispiel, dass ihr euch getroffen habt. Vielleicht musste das so kommen, denn ihr seid ja weiterhin Aktivisten. Vielleicht nochmal zu dir. Du sagst, du hast einen kaufmännischen Hintergrund und ich weiß, im Jahre 2012 ist dein Weltbild gebröckelt, bei den meisten Jahr 2001. Warum 2012?
kann ich nicht sagen, warum es 2012 war. Also ich bin über bestimmte Bücher, also ich habe damals von Greg Braden Bücher gelesen, das ist ja ein amerikanischer Forscher, würde ich ihn fast nennen, also Wissenschaftler, der die Brücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität sehr schön beschreibt und vielen alten Kulturen forscht und auch in abgelegene Klöster fährt und so und sich mit Leuten unterhält, wo halt jahrtausendaltes Wissen übertragen wird, einfach von Generation zu Generation. Das hat mich total fasziniert. Und so bin ich dann über Eckhart Tolle zu anderen Themen gekommen, also auch stark so über philosophische Themen. Und schließlich dann auch zu geopolitischen Themen und habe gemerkt, okay, damals 2001 habe ich halt voll gepennt und habe mich voll einseifen lassen von den Medien. Und so ist das langsam ins Rollen gekommen, das Ganze.
Ich glaube, man kann bei euch beiden sagen, da gibt es einen gemeinsamen Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
Ja.
Das, glaube ich, passt so.
Stimme ich zu.
Bernd, du bist ja jemand, der sein Geld in der Immobilienbranche verdient hat und, glaube ich, auch noch verdient, aber nicht mehr arbeiten muss dahingehend, dass er irgendwo arbeitet und rausgeschmissen werden kann für seine politischen Aktivitäten, weil du bist inzwischen ein politischer Aktivist. Du stellst dich auch auf Bühnen vor den Reichstag und forderst Menschen auf, euch zu unterstützen, nämlich eine Plattform für Whistleblower zu unterstützen. Und Zum ersten Mal habt ihr das ja vorgestellt am 21. Juli, später auch auf der ersten großen Demonstration im August, die dann noch größer wurde, Ende August, wo 17.000 Leute waren und auch 22.000. Bernd, vielleicht dein Hintergrund. Wie kommt jemand wie du zu Immobilien? Das hat ja was mit Freiheitsgedanken zu tun.
Ja, klar. Klar, ich habe natürlich, bei Adam und Eva angefangen. Arbeiterkind, Ehrgeiz. Ich wollte nicht wieder als Arbeiter irgendwo enden und habe dann relativ zielstrebig, versucht, möglichst viel Geld zu verdienen. Und über diesen Ehrgeiz, über diesen Antrieb kam ich dann unweigerlich zu der Immobilie. Das ist ein sehr essentielles Gut. Essen, trinken musst du den ganzen Tag, mehr oder weniger. Mhm. Und wohnen musst du, sonst müsstest du irgendwie zelten oder so. Und wenn man dann natürlich als Vollblutkaufmann realisiert, wenn ich einen bestimmten Margenanteil habe von einem Umsatz und die Bemessungsgrundlage dafür ist relativ hoch, dann kommt da mehr Summe raus, als wenn ich irgendwie einen Kaugummi verkaufe. Und das war im Grunde meine Grundmotivation. Und die ist natürlich jetzt in den letzten 25 Jahren auch ein Stück durch viel Glück aufgegangen, weil ich natürlich im richtigen Alter die Wiedervereinigungskiste da mitgenommen habe, die sehr spannend war, wo man meine größeren Anfänge mit den ersten Miethäusern war dann in Berlin, Mitte der 90er Jahre. Ich habe in Friedrichshain mein erstes Haus gekauft, 94 rum, und dann noch so ein bisschen weitergemacht. Das war natürlich dann auch eine Glückssache, aber natürlich eine Sache, die einen natürlich weiter motiviert hat, dass das Ding hervorragend läuft und dass man es auch gut kann. Mhm. Was ja auch immer wichtig ist, Immobilienleute arbeiten in der Regel immer mit Banken. Du musst es ja auch den Banken beweisen, dass du es kannst. Dann tust du dich aber in Zeiten wie diesen, auch in diesen schwierigeren Corona-Zeiten, immer noch relativ leicht, weil du jetzt schon seit 25 Jahren bewiesen hast, dass du kannst.
Das heißt, Bernd, du hast dein Geld in der Immobilienbranche verdient, bist unabhängig dahingehend, dass wenn du bist nicht lohnabhängig, sondern du kannst es dir erlauben, Dinge zu sagen, die andere auch gerne sagen würden, aber die könnte man dann eben rausschmeißen, dich kann man nicht rausschmeißen. Mhm. Trotzdem wirst du ja irgendwann gemerkt haben, Erfolg ist schön und gut, wirtschaftlicher Erfolg, aber das ist ja dann doch nicht alles. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, zusammen mit dem Hardy wollte dieses Whistleblower-Portal gründen, nämlich die Mutigmacher, eingetragener Verein, um dort dann anderen, die ja das System ankacken, um es mal neudeutsch zu sagen, die Möglichkeit zu geben, das zu tun. Du hast doch im System ganz gut gelebt. Woher kommt da die Idee zu sagen, da sollen Leute auspacken, die Probleme mit dem System haben?
Ja, weil es natürlich nicht genügt, wenn ich irgendwie wie die Mari im Speck lebe, aber um mich herum den Leuten immer zusehends schlechter geht oder die Perspektiven bestehen, dass denen schlechter gehen könnte. Und den Eindruck habe ich schon eine längere Zeit, aber insbesondere seit dieser Corona-Hysterie. Immobilienmenschen sind tendenziell Zahlenmenschen. Und mich hat einfach, da bin ich auch nicht so ganz einig mit Hardy nebenbei bemerkt, er ist ja da insgesamt empathischer. Für mich war die treibende Kraft jetzt für diese Whistleblower-Sache sehr stark einfach diese Unpräzision, diese auffällige Unpräzision in dieser ganzen Corona-Kalkulation. Tageswerte werden am nächsten Tag verdoppelt und so weiter. Und es wird nie eine Relation hergestellt zur Gesamtbevölkerung, zur Masse der Getesteten und so weiter. Das wurde explizit weggelassen. Und da muss ich wirklich sagen, einfacher Dreisatz. Wenn da aber eine Komponente fehlt, dann fehlt mir was Massives. Und zurück zu deiner Frage, deshalb habe ich schon gemerkt, irgendwas ist da faul. Und das kann ich nicht zulassen. Da bin ich quasi ein Gerechtigkeitsfanatiker. Dann ist mir egal, ob ich in dem System gut gelebt habe. Es ist scheißegal.
Das heißt, ihr habt beide Probleme mit einer offensichtlichen Lüge, die meisten Menschen nicht unbedingt mittragen, sondern durch Angst eingeschüchtert sind, aber die viele mittragen, weil sie nicht diejenigen sein wollen, die sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Wie steht ihr zur Lüge, wie steht ihr zur Wahrheit? Kann man in den heutigen Zeiten mit Fake News und alternativen Fakten und dann auch noch mit der Bundespressekonferenz überhaupt noch sagen, was stimmt? Weil ich glaube, die alternativen Medien haben ja auch noch etwas geschaffen. Sie haben das Informationsmonopol des Staates gebrochen und viele Menschen wissen wirklich nicht mehr, was stimmt, wollen aber wissen, was stimmt, um sich irgendwo festzuhalten. Also was ist die Lüge, was ist die Wahrheit? Kann man das überhaupt so sagen?
Ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, was man machen kann, ist wieder vielleicht wirklich stärker so ein bisschen auf sein eigenes Herz hören. Was habe ich eigentlich für ein Gefühl, wenn ich irgendeine Meldung bekomme? Und B, natürlich auch selber wirklich in eine Recherche gehen und selber sagen, okay, ich lese jetzt diesen Artikel im Spiegel und jetzt suche ich mal einfach im Netz, was gibt es da noch für alternative Meinungen dazu, und gleiche das einfach ab. Und dann aus meiner Sicht hat man ein Gespür dafür und kann das so ein bisschen erkennen, wo es ist. Oder natürlich auch ganz glasklar beim Thema Zahlen. Ja, da bin ich natürlich dann ganz auch beim Bernd. Wenn ich sehe, da werden einfach absolute Zahlen genannt, in keinerlei Verhältnisse gesetzt, dann weiß ich, das ist natürlich nicht falsch, was mir dort berichtet wird, aber es ist bewusst
manipulativ
weggelassen, es ist bewusst manipulativ.
Ja. Ja.
Und wenn ich das halt erkenne, dann, ja, dann kommt bei mir ein Gefühl auf, dass ich sage, das ist nicht in Ordnung, weil ich merke ja auch, ich bin selber lang genug drauf reingefallen. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Ich glaube, es ist eher ein Vorteil, weil ich das sozusagen an mir selber erfahren habe, dass es auch relativ einfach geht, Menschen zu manipulieren, aber ich möchte es jetzt nicht mehr zulassen, weder bei mir noch bei allen anderen.
Wir alle sind mehr oder weniger anfällig für Propaganda, weil wir müssen ja irgendwas glauben. Wir fangen damit an, ja, dass wir glauben, dass unsere Eltern uns mögen. Vielleicht ja, stimmt das gar nicht, aber das wissen wir ja nicht. Aber irgendwann bekommen wir mit, ob sie uns mögen. Es gibt ja auch Eltern, die tun nur so und die mögen einen gar nicht und sagen irgendwann, eigentlich warst du nicht gewünscht. Das erleben wir ja auch. Also, aber wir wollen so lange glauben, dass sie uns mochten. Das heißt, wir haben eine hohe Affinität, auch Dinge zu glauben, von denen wir ahnen, dass sie nicht stimmen, nur um nicht verunsichert zu werden. Wenn man einmal diesen Apfel der Erkenntnis, sage ich jetzt mal, genossen hat und gemerkt hat, okay, man hat eine Autorität beim Lügen ertappt und dann weitermacht, wie das ja sehr vielen Menschen passiert, seit es alternative Medien gibt, da kann man ja nie mehr zurück. Würdet ihr denn manchmal sagen, so wie bei Matrix, ich hätte dann doch lieber wieder die Pille genommen, wo das digitale Steak saftig schmeckt?
Auf keinen Fall.
Es geht nicht, wir sind sicher. Ich glaube, da sind wir uns beide sicher. Wir können nicht mehr zurück. Geht gar nicht.
Mhm. Dafür zahlt man auch
eine Frage der Plausibilität, schlicht und einfach. Was Hadi vorher sagte, finde ich auch sehr wichtig. Es muss jedem klar sein, sagt übrigens der Ganze auch immer so gerne, es ist natürlich jetzt eine Frage der Medienkompetenz geworden. Das hat man früher nicht gehabt, das Ding. Da gab es eben nur 3 Kanäle und so weiter. Aber der andere Vorteil ist natürlich, und das setzt natürlich auch Zeit voraus. Das ist vorher auch nochmal so eine Sache gewesen. Man hat natürlich als Unternehmer, gerade in meiner Branche zum Beispiel auch, die Chance, dass man sich's einteilen kann. Ich kann auch noch recherchieren. Ich habe wirklich auch zur Ukraine habe ich wahnsinnig viel recherchiert. Das war so 2014, 15 rum. Da brach es bei mir. Also ich bin da so Spätzünder im Vergleich zu ihm. Aber da war es dann für mich eigentlich klar, nein, die alten Medien, ARD, ZDF und so weiter, die haben mindestens eine tendenziöse Berichterstattung, wenn nicht sogar gezielt Dinge weglassen und dann eigentlich dazu führend, dass es sich geradezu umkehrt, die Nachricht. Die brauchen gar nicht lügen, das war ja gerade so dein Ansatz, die brauchen gar nicht lügen. Aber für mich ist es natürlich trotzdem wie eine Lüge im Endeffekt, weil wenn ich gezielt etwas weglasse, oder ich gebe dir vielleicht noch ein aktuelles Beispiel, weil ich auch als GEZ-Verweigerer...
Wie geht das?
Ja, sage ich gleich, weil ich denen dann auch einen Brief geschrieben habe und habe denen sinngemäß gesagt, wissen Sie, ich weiß, dass Sie tendenziös berichten, denn ich habe es aus erster Quelle, ich war selbst mit dabei. Wenn ich die Demo vom 1.8. zum Beispiel nehme und sehe, wie Hunderttausende oder von mir 17.000, ganz egal, eine große Zahl an Menschen, fröhlich, heiter,
friedlich,
liebevoll, friedlich sowieso, erstaunlich friedlich sogar bei diesen Massen, muss man sagen, geradezu feiern. Und ich dann am anderen Tag in Tagesspiegel oder im ARD oder ZDF eine Nachricht sehe, wo sie irgendwie offenkundig den allerletzten Verirrten gesucht haben, den fotografiert haben, dem auch noch Zeit geben für ein Interview, aber uns allen, nicht uns Hunderttausenden, die ich mal unterstellen würde, dann weiß ich, dass sie eindeutig tendenziös berichtet haben. Und das kann ich nicht hinnehmen und das kann ich auch nicht finanzieren. Und wie geht das? Ganz einfach, indem ich denen die Liquidität entziehe. Ich zahle das nicht. Ich habe es meinem Anwalt gegeben. Ich zahle auch für meine Firma nicht. Und ich werde das so lange machen, solange es geht. Mhm. Ob das am Schluss Erfolg hat in diesem alten System, interessiert mich gar nicht. Ich habe den Liquidität erzogen. Mhm. Und ich kann das, und es können bestimmt viele, die jetzt zuschauen, dann sollten sie es bitte auch mal durchdenken. Und die es nicht können, weil sie eben nicht so viel Geld haben, einen Anwalt zu bezahlen, sollen es dann bitte nicht machen. Dann gibt es ja noch andere nette Varianten, die sind doch auf dieser Seite rundfunk-frei oder so
ähnlich. Ja, rundfunkfrei.
Rundfunkfrei. Ja. So, da gibt es ein paar nette Hinweise dazu, dann sollen sie es so machen.
Mhm. Das heißt, es ist eine symbolische Handlung. Es geht nicht darum, dass du dir das nicht leisten könntest. Du möchtest dafür für diese Art von Propaganda und Einseifen von Bevölkerung nicht mehr bezahlen.
Ich habe denen ja auch durchaus provokativ, aber höflich geschrieben, dass ich weit mehr ausgebe jeden Monat als diese 17,50. Es geht um was völlig anderes. Ich möchte gerne objektiv informiert werden. Und das tun die ganz offensichtlich, dann ist mir der Preis sowieso egal. Also das ist ein symbolischer Preis für mich. Ich möchte eine Liquidität entziehen. Ich kann doch nicht für etwas bezahlen, was mich offenkundig von mir aus habe ich noch nicht belügt, aber zumindest offenkundig falsch leiten möchte. Das möchte ich nicht.
Wir wollen in dieser Sendung nicht so sehr viel oder eigentlich gar nicht über Corona sprechen, weil da ist alles eigentlich schon gesagt worden. Trotzdem muss ich es an dieser Stelle tun, wenn ihr mit eurem Portal diemutigmacher.ev.org, wenn ihr Menschen die Möglichkeit geben wollt, was sie in ihrer eigenen Firma erfahren, an Lüge an die Öffentlichkeit zu bringen, dann ist Corona insofern hervorragend geeignet, weil alle haben von Corona gehört. Keiner sagt, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Das weiß jetzt jeder. Und es spaltet wirklich die Familien. Möchtest du eine persönliche Anekdote zum Besten geben, wo man sagt, das kann ich mir nicht, aber es ist da so. Ich habe Probleme im Moment in der eigenen Familie, weil ich eine abweichende Meinung habe. Das ist wirklich eine harte Nummer.
Ja, ja, definitiv. Also das betrifft in dem Fall jetzt zum Beispiel meinen älteren Bruder. Ich habe ja zwei Brüder. Mein Vater, mein jüngerer Bruder, wir sind da relativ so einer Meinung und mein älterer Bruder ist doch da sehr konträr von der Meinung in Sachen Corona und das führt dann halt dazu, dass ein Besuch in Leipzig von mir, er wohnt in Leipzig, dann halt auch nicht gewünscht ist.
Warum ist das so, dass Menschen oder in der Familie auf einmal, dass man auf einmal intolerant wird? Eigentlich sollte man sagen, ja, der hat da eine andere Meinung, hat vielleicht auch eine andere Meinung zu Bonanza oder Skateboardfahren, aber der wird ja nie mehr sagen, kannst nicht bei mir wohnen. Warum bei Corona?
Gut, in dem Fall fühlt er sich halt persönlich in seiner Gesundheit bedroht oder auch seine Frau. Ne, dass er einfach sagt, ich gehe raus, habe draußen dann keine Maske auf und halte mich vielleicht auch sonst nicht an die Abstandsregeln und so weiter und komme dann in seinen Haushalt und selbst dort mit Abstand und Maske ist es für ihn dann aus seiner Sicht zu gefährlich, dass ich ihn infizieren könnte.
Das heißt also, das ist nicht so, dass er dich politisch ablehnt, sondern er hat wirklich Angst.
Was da wirklich dahinter ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, das Politische lehnt er auch ab. Oder meine Einstellung, die lehnt er auch ab, klar.
Ich stelle ja fest, dass hier dass Angst die Menschen ja, also Angst essen Seele auf die Menschen, sogar sehr viele vernünftige Leute, die sogar mit Uni-Abschluss in eine Situation bringt, wo man die Straßenseite wechselt oder in Büros oder aggressiv wird. Warum ist das so, dass ausgerechnet kluge Menschen nicht erkennen, dass sie Opfer von Angst sind? Dass sie, und unter Angst kamen, können sie ja nicht mehr objektiv überhaupt denken. Warum ist das, fällt das Leuten mit hohem Bildungsabschluss, warum fällt das denen so schwer? Weil Baggerfahrer zum Beispiel nehmen das leger. Ich finde ja, Deutschland hat sich im letzten Dreivierteljahr extrem geändert. Ich verstehe jetzt viel besser, wie das 1933 passiert ist. Nämlich diese wie kann das sein? Ich dachte, wir sind anders seit 1933. Ich habe es nicht gedacht, aber wie kann das sein? Ist das eine Frage, Bernd, die du dir stellst? Hättest du gedacht, dass das Klima in diesem Land sich in einem Dreivierteljahr so stark ändern kann?
Natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Und ich teile deine Einschätzung. 33 wird uns jetzt gerade vorgelebt, vorgespielt. Und ich warte immer, dass irgendwie eine Lampe runterfällt und ich doch aus einem langen Traum erwache und glücklich bin, dass es wirklich nur ein langer Traum war. Also ich glaube eines, also was mir bewusst geworden ist, ist, dass das Nadelöhr dieser ganzen Aufklärungsthematik, die für uns so wichtig wäre in Sachen Corona, die Medien sind, die alten Medien, ARD, ZDF und so weiter, die ganzen Zeitungen. Zu deiner Eingangsfrage nochmal, warum es bei den Akademikern so ist, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Das Einzige, was ich mal hörte, ist, dass zum Beispiel deutschlandweit wohl die SZ, also Süddeutsche Zeitung-Leser, die allergeringsten Zweifel an ihrem Medium haben. Und das könnten natürlich durchaus vielfach auch Akademiker sein. Ich habe übrigens mal als Kind die Zeitungen ausgetragen. Gefühlt würde ich auch sagen, das waren relativ viele Akademiker, die die SZ gelesen haben. Aber allgemein kann ich nur sagen, die Massenmedien, die alten Medien sind diejenigen, die ja die Leute ab März sowas von penetriert haben. Den ganzen Tag, das hat mich ja auch wahnsinnig geärgert, weil ich einfach nur dachte, wer hat denn den ganzen Tag Zeit, Fernsehen zu gucken? Das sind in erster Linie die alten Leute. Ja, die sind aber genau die gefährdeten Gruppe, die jetzt so penetriert werden, dass die sind relativ leichtgläubig, kaum hinterfragend und sind auch noch die, die es wirklich angeht. Und von daher muss man ja ganz klar sagen, dass ich fand das nahezu verbrecherisch, was man da gemacht hat. Skrupellos im Grunde. Und dass es dann auch noch diesen Sprung macht zu den Kindern, die dann ja nicht zur Oma oder zum Opa gehen dürfen und so weiter.
Also wäre er praktisch kein Mörder als Enkelkind.
Perfide.
Ja. Ja. Ja.
Und dann sind die natürlich so angsterstarrt, kann ich nur sagen. Ich habe es an irgendeiner Stelle mal gesagt, versucht wieder mal etwas runterzukommen, denkt in Ruhe kurz mal nach, versucht wieder mal ein wenig zu rechnen, nur Grundrechenarten und schaut euch mal an, wenn man jedes Jahr 950.000 Tote hat seit Jahrzehnten in Deutschland und wir reden im Moment ungefähr von 1%, die mehr oder weniger an Corona mit oder an und so weiter gestorben sind, dann reden wir über 1% der sowieso Toten jedes Jahr.
Ist es wirklich verhältnismäßig, dass man allein sich schon so viel Angst macht? Mhm.
Ja, ich denke, wir haben im Jahr, glaube ich, in Deutschland über 70.000 Tote durch Alkohol. Trotzdem wird getrunken. Ich kenne auch Gastwirte, die darauf bestehen, dass man eine Maske trägt und dann den Berufsalkoholikern weiter auschecken. Und ich sehe auch Leute vor der Tür, die mich anpöbeln, weil ich keine Maske trage wegen dieser Atemwegserkrankung, aber mal kurz vor die Tür müssen, um zu rauchen. Wo ich denke, Entschuldigung, eigentlich bist du gerade ein Gefährder. Weil du machst dir um deine eigene Atemwege so wenig Gedanken und eigentlich könntest du mich ja anstecken. Aber ich bin ja angstfrei, weil hier sind die auch falsch immer aufgehängt. Ich bin ja auch Springer. Und von daher, gut.
Aber darf ich noch zum Thema Angst was sagen? Weil ja. Ich glaube, bei den meisten ist mein Eindruck, ist es nicht die Angst wirklich vor der Krankheit oder vor dem Virus, genau, sondern es ist die Angst, dass ich was falsch mache in der Gesellschaft, dass ich jetzt eben nicht mit Maske einkaufen gehe, dass ich dann blöd angemacht werde, dass ich vielleicht ein Bußgeld bekomme. Also davor haben die Leute aus meiner Sicht, also die meisten Leute haben davor Angst.
Die Angst, eine eigene, eine abweichende, genau, Meinung zum Mainstream offensichtlich zu leben, davor haben die Leute Angst.
Exakt.
Der soziale Druck. Und da sind wir wieder bei 33. Mhm. Damals haben auch viele das nicht geglaubt, aber bevor man einen Weg anlegt, hat man dann mitgemacht und ist einfach mitmarschiert. Und das erlebe ich. Das Absurdeste, was ich erlebt habe, dass Menschen angepöbelt wurden, weil sie keine Masken trugen in der Schlange zur Ausstellung von Hannah Arendt. Niemand hat das Recht zu gehorchen. Da hört es einfach auf. Also das ist irre. Wo ich denke, okay, ich glaube, und das ist ja auch der Grund, warum wir euch eingeladen haben, dass es sehr viele Menschen gibt, die das ähnlich spüren, die in Firmen sind. Wir sehen es ja auch bei Polizisten, die auf die Bühne gehen und sehen, was es da für Absprachen zum Beispiel gibt. Sagt, das ist nicht in Ordnung, was ich hier machen muss. Mhm. Und ich möchte gerne darüber sprechen. Allerdings weiß ich, das kann existenzgefährdend sein. Mhm. Damit sind wir dabei, damit es nicht existenzgefährdend ist, muss ich das, was ich weiß, so sagen können, dass man nicht weiß, dass ich es gesagt habe. Da sind wir bei den Mutigmachern. Also Whistleblower sind ja Menschen, die etwas veröffentlichen wollen, ohne unbedingt in Erscheinung zu treten, weil sie wollen nicht enden wie Julian Assange. Es gibt auch Menschen, die das wollen, aber nicht jeder hat den Mut dazu. Was war die Idee zu sagen, okay, eine Menge Leute merken, dass es an allen Ecken und Enden stinkt. Die würden auch gerne darüber reden, aber man muss ihnen quasi die Möglichkeit geben, das verdeckt zu tun. Wer kam von euch beiden auf die Idee?
Also im Endeffekt wollen wir ja sogar gar nicht, dass sie es verdeckt tun, sondern unser Hauptziel ist ja sogar, dass sie wirklich mit Gesicht und mit Namen an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Das ist sozusagen eigentlich, also das ist das Wunschprodukt, was wir gerne erzählen.
Dass sie mutig sind.
Dass sie mutig sind. Dass sie so mutig sind, dass sie sagen, ich traue mich richtig, jetzt mich hinzustellen und sagen, ich bin der, ich arbeite da und das sind meine Informationen.
Mhm. So, gut, das, aber Hardy, die einen sagen, das sind Whistleblower, andere sagen, Amerikaner sagen zu Snowden, das ist ein Verräter.
Ja. Mhm.
Das sagen die, das ist Verräter. Ja. So, wie kann man den Menschen dazu ermutigen zu sagen, nee, ich bin kein Verräter, ich sehe, dass hier was getan wird, was absolut nicht korrekt ist und deswegen bin ich ein Whistleblower. Im Grunde genommen bin ich ein Immunsystem der Gesellschaft, weil ich sage, hier gibt es Dinge, die sind schädlich für die Gesellschaft. Wie glaubt ihr, könnt ihr Leute ermutigen, das, was in ihnen gärt, das kann ja nur in ihnen, das könnt ihr nicht sagen, bei uns kannst du das sagen und es soll nicht zu deinem Schaden sein. Wie wollt ihr das realisieren?
Genau, da haben wir eigentlich ein Paket zusammengeschnürt, wo wir sagen, was braucht denn so jemand, wenn er sich überlegt, das Gewissen wird immer schlechter, ich will jetzt irgendwie raus mit dem, was ich da weiß, aber ich traue mich noch nicht so richtig. Was haben wir uns halt mal reinversetzt in die Lage, was ist mit so Menschen los? Die brauchen sicherlich im ersten Step eine rechtliche, juristische Beratung. Ne, wenn ich jetzt da und da mit rausgehe, ich verstoße eventuell gegen meinen Arbeitsvertrag, da kriege ich vielleicht eine Strafe, was ist das? Komme ich vielleicht sogar ins Gefängnis? Oder?
Darf ich das sagen überhaupt?
Genau, ne? Also genau. Was würde dann passieren? So, das können wir halt im Vorfeld dann alles mit unserem Netzwerk, was wir dort aufgebaut haben, eben mit vielen Juristen auch dort drin, also gute Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Klagepaten, können wir sowas dann im Vorfeld klären. Das ist natürlich dann alles noch anonym, das kriegt keiner mit, das machen wir intern. So, wenn derjenige dann sagt, jawohl, das ist gut, ich gehe damit jetzt raus, ich gehe das Risiko ein, dann haben wir ein großes Unterstützernetzwerk an Psychotherapeuten, an insgesamt Medizinern, die sagen können, in dieser Drucksituation, in der derjenige dann ist, braucht er vielleicht auch dort eine gute Hilfe. Mhm. Auch, dass wir ihn da unterstützen können in dieser ganzen Phase, die dann auf ihn zukommt.
Mhm. Ich stelle mir vor, wenn jemand, sage ich mal, bei einem großen Automobilkonzern sagt, auch bei uns wird neben der Abgas-Spezialbehandlung noch andere Dinge getan, und er geht damit in die Öffentlichkeit, auch wenn er das nicht als Person tut, dass man sagt, dass man den Raum eingrenzt, wer das gewesen sein könnte, das vielleicht relativ schnell rausbekommt und an ihn herantritt und ihn dann vor die Straße setzt. Da sind wir dann, wovon sollte er seine Miete bezahlen? Genau. Da sind wir dann bei dir, Bernd. Was könnt ihr denn tun für jemanden, der sagt, so, ich habe jetzt verraten, was hier schief läuft und alle klatschen das, finden das total super, aber ich sitze halt jetzt auf der Straße und wir haben Winter. Ja. Wie wollt ihr denn das? Ist daran gedacht?
Ja, natürlich. Du sprichst ja genau den Richtigen an. Also kommt auf die Stadt an. Ich hätte ja ein bisschen was zu bieten in der einen oder anderen Stadt. Nein, aber ist auch gar nicht so spaßig gemeint. Wir haben ja ein großes Unterstützernetzwerk, gerade auch im Immobiliensektor. Das sind auch wieder meine Ansprechpartner dann logischerweise. ich will nicht sagen alle überall in Deutschland, aber in diversen Ecken und Großstädten vor allen Dingen. Wir könnten tatsächlich jemand auch mal so ein Safe Place oder so bieten, je nachdem, wie spannend das ist oder wie heiß das ist. Mhm. Oder jetzt einfach nur mal sozusagen als monetären Ausgleich, der muss eine Miete zahlen oder muss aus seinem Haus dann raus, dann könnten wir ihm unter Umständen so etwas bieten. Dann kriegt er von uns eine Wohnung.
Mhm. Oder also einen Rückzugsort, wo er praktisch ein Basislager hat, wo er sein kann.
Wir haben Unterstützer, die auch sagen, wir können das schon einschätzen, wir könnten den auch irgendwo unterbringen, wo überhaupt keiner weiß und so weiter. Mhm. Also wirklich safe place. Ja. Oder halt einfach nur, sorry, ich habe das Geld jetzt nicht mehr für meine Miete, könnt ihr mir helfen? Und dann können wir monetär helfen oder wirklich mit einer Wohnung oder mit einer Immobilie allgemein gesprochen.
Mhm. Klar. Wenn ihr sagt, ihr habt da Leute, wer sind denn die Mutigmacher? Ihr seid die bekanntesten Gesichter. Also wenn es die Mutigmacher nicht gäbe, dann müssten die Mutigmacher euch einladen, weil ihr dazu auffordert, also auch euch in die Frontlinie begibt. Wie viele Menschen sind das? Kann man das sagen? Unterstützer redet ihr immer. Was sind das für Leute?
Wie viele jetzt? Oder?
Ja, was sind das für Leute? Wie viele sind das? Gibt's da, sind das 30? Sind das 300? Was sind das für Leute?
Ja, ich würde schon sagen, es sind Hunderte. Mhm. Und es sind Leute, also man kann es einfach so ein bisschen grob quantitativ strukturieren. Wir haben eine sehr große Zahl an Leuten aus dem medizinischen Bereich, Gesundheitswesen. Was ich auch spannend finde, weil ich glaube, das sind die, die echt mitleiden mit dem ganzen Thema und deshalb auch so wahnsinnig empathisch und solidarisch sind, die alles möglich anbieten. Also die auch uns anbieten, wenn wir mal irgendwie einen Psychologen brauchen, was ja manchmal auch anstehen könnte, wenn man mal so ganz viele Sachen liest. Aber das sind ganz viele aus der Ecke. Dann haben wir eben auch aus dem Unternehmersektor, aus dem anwaltlichen Sektor viele Leute aus dem Bereich der Lehrer. Das sind auch immer so Wellen, ehrlich gesagt. Immer wenn neue Themen jetzt anstanden in den letzten Monaten, kam dann wieder so eine Welle, eben jetzt zum Beispiel, oder auch Eltern, Betroffene. Werden wir ja noch vielleicht noch mal kurz drüber reden, weil unser angestammtes Thema war ja wirklich eigentlich fokussiert auf Whistleblower. Inzwischen haben wir aber gemerkt, dass Mutigmacher deutlich mehr bedeutet für viele Leute. Wir haben, ich will jetzt aber nicht ablenken, können wir gleich noch mal machen. Also die verschiedenen Unterstützer sind ganz eindeutig sehr breit gestreut und auch über die ganze Bundesrepublik gestreut. Das ist wunderbar. Wir haben auch einen Edeka, wir haben auch einen Edeka-Betreiber, der hat uns nicht nur richtig gespendet, sagt er, und in der nächsten Charge macht er uns dann so Fresspakete.
Also das sagt mir, dass es immer mehr Leute gibt, die das Gefühl haben, nicht nur, dass es so nicht weitergeht, sondern sie wollen sich das nicht mehr gefallen lassen und können euch unterstützen als Speerspitze und da gewissermaßen ein bisschen denen, die das alles veranstalten, das Recht beugen und sich als Corona-Sonderdiktatur aufspielen, denen wollen sie es richtig zeigen. Gärt eigentlich etwas in Deutschland?
Glaube ich ganz deutlich. Also ich spüre das ganz, ganz deutlich, weil aus meiner Sicht ist das so, also die Maßnahmen sind so übertrieben. Es geht ja immer ums Thema Verhältnismäßigkeit. Mhm. Und es ist ja schon lange irgendwie einen Weg erkennbar, dass es ja aus meiner Sicht irgendwie hier nicht besser wird oder dass jetzt nicht irgendwie die ganze Sache sozialer wird, sondern dass immer mehr die Schere arm-reich auseinanderklafft. Und es geht halt vielen Leuten schon lange nicht gut. Und das ist, hat jetzt halt mit der ganzen Corona-Geschichte eigentlich dann nochmal jetzt einen Höhepunkt erfahren. Und da sagen einfach viele, mir reicht es jetzt einfach, ich will da nicht mehr mitmachen. Mhm. Also dieses latente Gefühl, was immer schon da war, das tritt jetzt ganz stark nach außen.
Also angenommen, ein Whistleblower würde sich bei euch melden und sagen, an dem PCR-Test, der nicht so ganz genau ist, verdient Herr Drosten privat ziemlich gut mit. Könnte der sich bei euch melden?
Gerne, sofort.
Mhm. Wer hat sich denn bei euch schon gemeldet?
Ja, es melden sich unterschiedliche Leute. Also der Bernd hat es gerade schon so ein bisschen angerissen. Also wir sind dann, nachdem wir gestartet sind mit dem Projekt, auch natürlich so wahrgenommen worden, wie wir es geplant haben. Aber wir sind auch so wahrgenommen worden, dass wir zum Beispiel einen Polizisten, der jetzt auf die Bühne gehen will und seine Meinung sagen will, dass wir auch den eventuell unterstützen, in welcher Form auch immer. Und da haben wir auch gemerkt, okay, das macht auch sonst keiner. Also haben wir gesagt, okay, da gucken wir, dass wir auch das noch so nebenher auch noch mitmachen. Mhm. Und wir hatten jetzt gerade einen interessanten Fall, das ist jetzt gerade sozusagen öffentlich geworden, der Sebastian Friebel, parlamentarischer Berater von einer Bundestagsfraktion, also hat jetzt gerade gekündigt, ist gerade raus aus der Nummer, der hat halt auch erst ja anonym sich geäußert und einiges so zum Besten gegeben und hat sich dann gesagt, nee, ich gehe jetzt raus. Ich zeige jetzt mein Gesicht, ich gebe meinen Namen und gehe jetzt mit den Informationen raus. Und da hatten wir halt schon ja, relativ lange den Kontakt auch und haben das jetzt dann eben auch mit veröffentlicht. Und das macht ja gerade aktuell super die Runde. Ne? Mhm. Also viele glauben es nicht, dass er echt ist. Wir wissen halt, dass er echt ist. Das ist einer, den findet man nicht im Internet. Also der hat kein Facebook-Profil und auch kein Twitter und auch nichts anderes. aber der, es gibt ihn.
Weil du gerade auch von Polizisten gesprochen hast, es gab ja während der 7-Eleven-Demos, nenne ich sie immer, von Michael Ballweg, der absoluten Mutigmacher für alle anderen ist, muss sagen, der geht da wirklich raus, finde ich großartig. Gab es auch Polizisten, die auf die Bühne gegangen sind, die dort privat waren, nur mit einem Spruch kam, hier spricht die Polizei, und die aber des Dienstes verwiesen wurde, die wurden suspendiert. Es ist klar, dass wenn man Whistleblower ist, dass man irgendeine Art von Preis bezahlen muss, egal wie man von euch Support bekommt. Man muss einen Preis bezahlen. Ein Snowden, weiß nicht, ob der wieder nach Amerika irgendwann zurückkehren wird, Herr Assange zahlt einen sehr hohen Preis. Warum sollten Menschen das tun, sich bei euch melden? Weil den Preis müssen sie trotzdem bezahlen. Die können den vielleicht mildern, aber sie müssen ihn bezahlen. Es wird Menschen geben, die sagen, du bist der Nestbeschmutzer.
Aber die zahlen jetzt auch einen hohen Preis. Ich frage mich, was ist der höhere Preis? Dass ich meinen Kindern abends nicht mehr in die Augen gucken kann, weil ich mich verbiegen muss aus irgendwelchen monetären Repressalien heraus? Oder eben indem ich mich da befreie? Also ich kann da ein Beispiel nur noch mal aufgreifen. Der Bernd Beierlein war ja genau der, hier spricht die Polizei in Augsburg. 8. oder 9. August war das, glaube ich. Und wir waren mit dem in Kontakt und sind es auch immer noch. Ich habe erst vor kurzem seine Frau wieder getroffen und du auch, glaube ich, vor kurzem, beide sogar. Und er hatte damals was sehr Schönes gesagt, und das kann man eigentlich jetzt nur wieder an die Zuschauer, die vielleicht auch Betroffene sein könnten, wiedergeben. Er sagte, als ich als Polizist Demonstrationen begleitet hatte, waren die nie so groß wie die, die ich jetzt am 1.8. gesehen habe. Und schon gar nicht so friedlich. Und als ich wieder in den Bus zurück nach Richtung Nürnberg eingestiegen bin, war mir klar, ich muss jetzt den Mund aufmachen, weil wie kann man darüber dann so negativ berichten in den Massenmedien, in den alten Medien? Und für den war das dann einfach eine große Erleichterung, dass er das dann wirklich auf der Bühne von sich gab, und dann war er kaum noch zu bremsen. Und ich will damit nur sagen, das ist schon ein gewisses Gegengewicht. Ich würde an der Stelle gerne auch mal dem Markus Söder dann ein Angebot machen. Ich hatte vor einiger Zeit mal sein Gehalt recherchiert. Also das ist nicht schlecht. Der kriegt ein Grundgehalt von ungefähr 135.000 im Jahr und nochmal das Gleiche an Sonderzulagen. Und ich könnte mir vorstellen, weil das ist ja wirklich ein genialer Mann, der ist ja rhetorisch sehr begabt, der hat Zustimmungswerte, die über die 100% teilweise gehen.
Klar.
Und wenn man so einen Rhetoriker bei uns, bei Mutigmacher hätte, würde ich für ein Jahr lang ohne weiteres mir vorstellen können, sein Grundgehalt zu übernehmen. Und für ihn wäre es ein wesentlicher Vorteil, das ist die Antwort jetzt nochmal auf deine Frage, denn er müsste bei uns keinen Schaum mehr schlagen, der könnte ganz entspannt einfach nur die Wahrheit sagen und Leute für diese Wahrheitsbewegung gewinnen.
Die Frage ist, ob er die Wahrheit, ob das, was er tut, ob er das mit Wahrheit über in Verbindung bringt, oder aber, wie es in der Politik oft so ist, wer heute am meisten Schlagzeilen produziert oder am meisten scharf macht, der wird von den Medien transportiert, und dann sieht man sich selbst in der Zeitung und man belügt die Presse und glaubt am nächsten Tag das, was man in der Zeitung erzählt hat, und denkt, wow, das habe ich oft
erlebt. Muss ja stimmen.
Ja, da sind wir bei Politikern. Wenn wir uns überlegen, wer da heute auf der Regierungsbank ist, sind wir wieder bei Corona sitzt. Da stellt sich doch die Frage, also wenn meine Enkelkinder, ich habe noch keine, wenn die mich mal irgendwann fragen würden, wie war das denn damals in den 20er Jahren, da gab es doch diese Corona-Situation und vielleicht danach eine 12-jährige Regierung, die dann in einem Nürnberger Prozess Teil 2 geendet ist. Wer saß denn da auf der Regierungsbank? Da sage ich, da war der Professor Drosten, wo die Professorenarbeit nicht auch richtig korrekt ist, und der auf der Lohnliste von Bill Gates stand, das wird auch gar nicht bestritten. Dann haben wir einen Tierarzt, ein Tierarzt, der das RKI, und dann das Gesundheitsministerium wurde von einem Bankkaufmann geführt. Und da gab es aber auch andere Ärzte von Bagdi bis Wodak, die nachweisen konnten, dass hier ziemlich viel Korruption im Spiel ist. Warum seid ihr denn alle sitzen geblieben? Ich weiß ja auch nicht, warum das so war. Mhm. Also die Frage, die dahinter ist, wieso ist das so, dass es nicht x Mutigmacher gibt und x Menschen auf der Straße, die sagen, also das ist zu plump. Weil das finde ich sehr wahnsinnig plump, was hier sich abspielt. Wie funktioniert das, dass das so gut funktioniert? Obwohl die Möglichkeit, gegen zu recherchieren, ja noch nie so lang, noch so schnell war. Wir brauchen ja nicht heimlich nachts Radio London zu hören. Jeder hat ein Mobiltelefon. Per Mausklick kriegst du 5 Gegenstimmen. Wie kann das sein? Könnt ihr mir das sagen? Womit hat das zu tun?
Ich sag wieder das Gleiche wie vorher. Die Massenmedien machen so, die schaffen so eine Penetration, dass die Leute nicht mehr ins Nachdenken kommen, weil sie sich gar nicht, kognitive Dissonanz, weil sie sich das nicht vorstellen können, dass man so, ich sage es mal direkt, belogen wird oder so stark manipuliert werden kann. Das könnt ihr sich nicht vorstellen. Mhm. Ich habe wirklich den kleinen Vorteil, auch wenn ich später dran war als Hadi, bei mir war das 2015, wo ich durch bestimmte Ereignisse sagte, nein, ich habe jetzt so viel dazu recherchiert, was viel plausibler ist als das, was ich in ARD und ZDF sah, in diesen ganzen sachlichen Berichten. Ich rede ja nicht irgendwie von irgendwelchen, was weiß ich, Promi-Kram oder so, ja. Also mich hat immer nur so Panorama und so Kram interessiert dort. Das war einfach hin und vor nicht stimmig. Das andere war viel plausibler. Anders kann ich es im Grunde nicht erklären. Und die penetrieren das so stark, dass die Leute auf die Idee gar nicht kommen. Und ich muss wirklich sagen, wir haben ja noch diverse Gespräche, das war ja auch eine deiner Fragen gerade. Wer ist das jetzt alles, wer da als Whistleblower kommt oder vergleichbar? Wir haben ja noch, auch aus dem Bayerischen, gut, ich halte mich jetzt mal damit zurück, also aus der Politik haben wir dann auch nochmal jemanden ganz aktuell wieder und die Person hat da auch wieder einiges recherchiert und sagt ähnliches wie auch der Sebastian. Ein Gros der Politiker, der 709 Damen und Herren, scheinen in ihrer eigenen Blase, in ihrer eigenen Arbeit so intensiv zu stecken, dass sie das selber nicht mitkriegen. Also selbst die, die ja eigentlich mehr an der Quelle sitzen und die ja vielleicht andere Möglichkeiten haben zu recherchieren, ja, der, selbst die schaffen es nicht. Wie soll es denn dann dieses breite Volk inklusive aller Akademiker schaffen, wenn die eigentlich gar keinen Anlass haben können, dass man belogen werden könnte?
Die Frage, die sich aber immer wieder aufdrängt, ist, vielleicht kannst du mir das verraten, Hardy, wer guckt denn die Massenmedien? Wer geht denn noch an den Kiosk und kauft die Süddeutsche Zeitung?
Ich glaube, es gibt schon noch einige. Ne? Also die Zahlen sinken ja Gott sei Dank, die Verkaufszahlen, die Abozahlen und so von Spiegel, Süddeutscher und so weiter. Aber es, die sind natürlich auch teilweise einfach von Print dann in Online übergewechselt. Ne? Ich denke, die Süddeutsche, der Spiegel, die werden natürlich auch viel online gelesen. Und Fernsehen nach wie vor, Tagesschau hat ja schon immer noch ein paar Millionen, die das jeden Abend gucken. Und das reicht ja schon. Ja. Also wenn ich jeden Abend die Tagesschau gucke, dann fühle ich mich ja gut informiert.
Trotzdem muss man sagen, ich nenne sie nicht alternativen Medien, die nicht konzernabhängigen Medien, die sind ja trotzdem, die gewinnen ja immer mehr an Boden. Trotzdem schaffen es die Massenmedien offensichtlich, obwohl es eine starke auch Anti-Berichterstattung gibt, doch dieses Land unter so einer Glocke zu halten. Also ich meine, es sind fantastische Erfolge, was wir in Berlin gesehen haben, aber wenn man überlegt, wie viele Menschen in Deutschland wohnen, ist das okay, aber jetzt nicht, da könnten ruhig dreimal so viel sein oder viermal so viel sein. Womit hat das zu tun?
Also ich glaube, da sind wir wieder beim Thema kognitive Dissonanz. Ne? Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also viele wollen natürlich auch nicht glauben, dass irgendwas völlig anders ist, als es ihr Leben lang eigentlich geglaubt haben, dass zum Beispiel die Medien vielleicht nicht ganz immer die Wahrheit oder die Vollständigkeit erzählen. Und das lehnt man dann ab. Ne? Also das ist für mich allerdings auch wirklich noch eine offene Frage, weil bei mir ist die Neugier so extrem ausgeprägt, dass ich kenne keine kognitive Dissonanz. Gibt es nicht. Aber bei anderen Leuten ist das scheinbar völlig anders. Da ist die Neugier, wird von der kognitiven Dissonanz komplett flach gehalten. Und die schirmen sich gegen alles ab. Also ich kenne das ja auch eben aus eigener Erfahrung, auch aus von mir im Umfeld. Wenn ich da über WTC 7 sprechen will, nee, will ich nicht drüber reden. Will ich nicht. Also es wird einfach, die Diskussion findet nicht statt.
Also im Grunde das, was wir erlebt haben mit unseren Großeltern. Es gab Themen, wo warst du eigentlich zwischen 33 und 45, möchte ich nicht drüber reden. Oder wir kennen das vielleicht, wenn der Film bekannt ist, das Fest, wenn der Film bekannt ist. Das war natürlich auch ein Tabuthema. Vater hat die Kinder vergewaltigt, das wird dann auf einer Geburtstagsparty präsentiert. Und das wird dann geht man in den Nebenraum und sagt, wie geht's denn so? Also den Film kann ich nur dringend empfehlen, wie damit umgegangen wird. Also es ist total interessant, warum auch ein Mensch das nicht wissen will. Weil das ist so brutal für ihn, dass er das verdrängt, aber es schwelt und irgendwann kommt es nach oben. Ihr wollt ja Menschen anstiften, nicht weiter mitzulügen, indem sie mitschweigen. Wen wollt ihr konkret ansprechen? Gibt es spezielle Branchen, wo ihr sagt, hier ist es wirklich überfällig, mal auszupacken, weil ihr wisst es.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es einmal die, wie wir sie mittlerweile nennen, die alten Medien, also die Massenmedien. Da gibt es ja sicherlich einige, die vielleicht wissen, dass nicht alles so ganz so ist, wie es nach außen offiziell gesagt wird. Dann natürlich auch die Politik, ne, dass man aus der Politik heraus, auch vielleicht nicht gerade von der ersten Garde, aber von denen, die dann den Politikern zuarbeiten, die kriegen ja auch ganz viel mit. Also da, glaube ich, gibt es einige, die was sagen könnten. Und dann Behörden, wie zum Beispiel jetzt ein RKI oder auch oder eine Charité, jetzt im Fall Corona, sicherlich auch Pharmaindustrie, ne, das ist ja auch ein spannendes Feld. Also auch da gibt es sicherlich Leute, die einiges an Insiderwissen haben und sagen, Mensch, ich würde vielleicht mal gerne mein Gewissen erleichtern.
Weil du von Gewissen sprichst, was bedeutet für euch das Gewissen? Was ist das?
Das ist logischerweise eh subjektiv. Möglichst nah an meiner Realität zu sein und zu wissen, dass ich dir ich kann dir 10 Minuten in die Augen schauen, zu dem Thema, zu dem ich jetzt referiere, ohne dass ich jetzt irgendwie rot werden müsste oder irgendwie sonst Schweißperlen auf der Stirn haben müsste.
Das heißt, du möchtest einfach nicht mitlügen oder mitschweigen oder sagen, Entschuldigung, das sehe ich vollkommen anders, aber ich möchte nicht andecken. Das ist unerträglich. Das heißt, du kannst bei der Corona-Causa nicht mehr mitgehen oder eben auch sagen, während dieser wirklich schlimmen Phase kauft die Bundesregierung jede Menge amerikanischer Jets ein. Was ist denn hier eigentlich los? Das muss man doch mal kommunizieren. Und das wird einfach im großen Stil Geld rausgehauen. Wo kommt das Geld denn eigentlich her? Also was gibt es einen Plan B eigentlich zum zweiten Lockdown? Was ist mit Kinder sollen Masken tragen? Essen fordert die Bürger auf, sich gegenseitig zu denunzieren. In Düsseldorf darf man nur noch mit Maske essen. Ich denke mir das nicht aus. Was ist denn los in diesem Land? Ich meine, darüber hat man doch das Bedürfnis zu reden. Und wenn das unerträglich wird, dann meldet sich dein Gewissen?
Ja, ich würde es jetzt ja bei mir nicht Gewissen nennen, sondern meldet sich bei mir der Revoluzer. Denn ich komme mir wieder zum gleichen Thema. In dem Moment, wo du relativ angstfrei bist, zumindest mal bei diesem Thema, gibt es einfach viel zu viele Indizien, die ein völlig anderes Bild wieder bauen, als das, was mir kommuniziert würde, wenn ich jetzt noch die alten Medien gucken würde. Ab und zu mache ich es ja auf Empfehlung, wo einer wieder sagt, das musst du jetzt mal anschauen. Gibt ja ab und zu auch mal Lichtblicke, erfreulicherweise.
Glanz?
Ja, ich
das, ab und zu?
Ja, das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Ich habe mir kürzlich die wieder angeschaut, wo dieser Ärztekammerpräsident da war und aber egal, kann ich wirklich am Schluss nicht sagen. Ich dachte, er hätte schon mal gute Ansätze gehabt, da war ich mir dann aber nicht sicher, ob er da nicht doch wieder in das Alte verfallen ist oder vielleicht auch irgendwie eins drauf bekommen hat. Aber du kommst immer wieder zum gleichen Punkt. In dem Moment, wo du einigermaßen unabhängig bist, in dem Moment, wo du auch ein bisschen Zeit hast zu recherchieren, kommst du zu dem Thema, das du jetzt gerade ansprichst. Ich kann das dann schwer aushalten, versuche aber trotzdem eigentlich immer ruhig zu bleiben, wie so ein Schachspieler quasi, und sage, nö, das wird jetzt eh ein Marathon. Da gibt's weltumspannende Interessen. Das ist keine deutsche Sache, das kann man schon erkennen. Und dann wird es auch nicht eine schnelle Nummer werden, selbst wenn jetzt dann Merkel abdanken würde und so weiter. Ich hätte nichts dagegen, keine Frage. Und vielleicht noch ein paar dazu. Aber das würde wahrscheinlich das Problem eh noch nicht lösen. Ich kann es einfach so nicht hinnehmen. Und es gibt klare Indizien, die weit über 50% sind, dass da definitiv Sachen nicht richtig laufen, und die muss man ansprechen. Und die Leute auch motivieren, die jetzt möglicherweise sowas angucken und sagen, ja, sehe ich eigentlich so ähnlich, und wenn ich jetzt noch irgendwie aufgefangen würde und nicht gleich Angst haben müsste, dass ich dann zwar applaudierende Leute vor mir habe, aber auf übermorgen bin ich unter der Bühne und dann habe ich keine Kohle mehr. Dafür wollen wir da sein, damit die den Mut fassen können und ich sag's nochmal, und eine schöne Belohnung dafür bekommen, weil sie dann den Leuten wieder länger in die Augen schauen können.
Ja, ich kann nur sagen, es fühlt sich auch gut, auf der für sich richtigen Seite zu stehen.
Ja, ja.
Das ist nicht ganz ungefährlich, aber auf einer Bühne zu stehen, auch auf seiner eigenen Bühne zu stehen und zu sagen, ich habe mir ja mein Leben lang die Frage gestellt, wo ich in der 33 gestanden hätte, also die Stunde der Bewährung, wäre ich Hitlers Sekretärin gewesen oder eher Geschwister Scholl? Ich habe immer gedacht, ich wüsste, wo ich stehen würde, und heute weiß ich, dass ich das Richtige gedacht habe. Ich wäre nicht Hitlers Sekretärin gewesen. Obwohl die ganz hinten in dem Film Der Tod der Winkel ja schon ausgepackt hat. Und wie gesagt, kein Mensch ist unnütz, man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen, aber man kann dann wenigstens sagen, dass es so ist, und sagen, ich hatte nicht den Mumm.
Um das vielleicht ganz kurz noch zu unterstreichen, tatsächlich ist jeder Polizist, wir stehen mit den allen in Kontakt, oder auch andere, auch ein Schuldirektor, der mal ein bisschen laut geworden ist und so weiter, die sagen alle, uns geht es jetzt deutlich besser als vorher. Das ist ja eine wichtige Botschaft. Also die sagen nicht, oh Gott, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Ich bin ja bescheuert gewesen, dass ich mich da auf die Bühne gestellt habe und jetzt geht es mir irgendwie schlecht. Nee, im Gegenteil. Mhm. Also die sagen alle, ich würde es sofort wieder machen. Also mir geht es viel besser.
Ein ethisches Coming-out, sage ich jetzt mal.
Sehr gut.
Genau. Ja, ich glaube, das kann man auch, wenn man in irgendeiner Weise an irgendwas glaubt, sagen, hey, mutig sein. Ich meine, wir sind ja immer die christlich-jüdischen Werte, dann komm mal rüber mit der Nummer.
Ja.
Und zwar bevor der Hahn dreimal kräht. Komm mal einfach mal rüber mit der Nummer, was du eigentlich denkst. Oder aber frag dich, warum du in einer sogenannten offenen Gesellschaft große Probleme hast, das, was du wirklich denkst, zu äußern, weil sie sich alle schief angucken und dass du das nicht aushältst. Was ist da eigentlich mit dir nicht in Ordnung? Die Frage kann man sich ja stellen, wo wir dabei Eckart Tolle sind. Lasst uns konkret werden. Bevor wir das aber tun, ihr habt ja den Fallschirm als Logo. Warum?
Ja, das ist symbolisch zu sehen natürlich, dass wir die Leute auffangen. Also wenn man sozusagen dann was erzählt und dann quasi im freien Fall sich befindet, dann spannen wir den Fallschirm auf, dass die Landung doch wieder sanft stattfinden kann.
Mhm. In die Tür und Exit, und die letzten 300 Meter darf man nicht mehr navigieren und kann dann schön auslaufen.
Genau.
Man muss aber sich aus. Man muss aber am Ende auch seinen Fallschirm packen. Wunderbar. Angenommen, ich sehe jetzt diese Sendung und ich sage, mir brennt da was auf dem Herzen. Ich arbeite auch im Innenministerium und ich habe noch ganz andere Sachen, die noch nicht geleakt wurden. Ich möchte dringend darüber sprechen. Wie funktioniert das rein praktisch?
Das kann Hardy besser erklären. Da ist ja ein IT-Profi.
Wie geht das?
Also es ist ganz simpel. Man kann uns einen Brief schreiben. Ganz klassisch, man kann uns anrufen.
Papier.
Genau, man kann über verschiedene digitale Kanäle uns anschreiben. Also wir haben auf unserer Seite ein Internetformular. Das heißt, da kann man auch komplett anonym sich dann melden. Wenn wir natürlich antworten sollen, muss man natürlich irgendwie eine Möglichkeit schaffen, wie wir antworten sollen. Wir haben klassisch E-Mail, wir haben nochmal Proton-Mail, also ein sehr ganz sicherer, hochverschlüsselter Mail-Anbieter. Es gibt die Möglichkeit, uns über Telegram zu kontaktieren und noch über Threema. Also denke, da gibt es genug Möglichkeiten, wenn man will, dass man uns kontaktieren kann, auch auf sichere Art und Weise.
Das ist vielleicht ganz wichtig, weil wenn ich jetzt jemand wäre, der Probleme hätte mit Whistleblowern, weil da Whistleblower sind ja quasi ein Leck, da würde ich versuchen, die Whistleblower dahingehend zu infiltrieren, dass ich die Kommunikation entschlüsselt lesen kann. Wenn ich da als jemand, der auspacken möchte, nicht ganz sicher bin, melde ich mich nicht, weil es ja sofort rückverfolgbar. Also wie sicher ist das, mit euch in Kontakt zu treten?
Aus meiner Sicht ist das sehr sicher. Also es kommt ja tatsächlich dann eben nur bei uns an. Ne? Also die Endgeräte sind in unserem Besitz, wo das dann aufschlägt, oder ein Brief wandert in unseren Briefkasten. Wo die NSA oder wer auch immer, welcher Geheimdienst, überall vielleicht noch reingucken kann, vermag natürlich keiner zu sagen, außer die Leute bei der NSA selbst. Aber ich sag mal, das sind so die standardsicheren Kanäle, die es halt heute gibt. Und bisher, also alle, die sich gemeldet haben, haben sich da, glaube ich, ganz gut aufgehoben gefühlt.
Es haben sich also Leute gemeldet schon.
Ja, ja.
Wie geht ihr der Sache dahingehend nach, dass man euch nicht reinlegen will? Das könnte ja auch passieren. Ja. Das würde ich auch versuchen, wenn ich anders sage. Ich würde euch irgendwie ein trojanisches Pferd verpassen.
Ja.
Was ihr dann aufdeckt, dann stellt ihr einen Scharlatan, damit seid ihr erledigt. Wie wollt ihr das prüfen?
Ja.
Das ist unterschiedlich. Das hat aber gerade mit der Kontaktaufnahme zu tun. Deshalb würde ich gerne noch mal kurz was ergänzen zu dem, was Hardy sagte. Es geht auch so weit, dass wir auch aktiv Leute ansprechen, die schon mal ein Signal gesetzt haben. Ob das jetzt irgendwie so ein Gesundheitsamtsvorsteher ist, den ich jetzt zum Beispiel kontaktiert habe in meiner Region, der aber jetzt erstmal keine Hilfe wollte, wunderbar. Und dem bieten wir zum Beispiel auch, dass wir uns persönlich treffen. Mhm. Da wird gar nicht viel am Telefon oder sonst wie per E-Mail kommuniziert, außer vielleicht wann wo oder erstmal wann und dann mit einem anderen Medium nochmal wo. Und da treffen wir uns auch. Und dann sind die Handys weg, wie sie es gehört.
Das muss man heute schon sagen. Das muss man heute schon sagen. Zwischen dem schlechten Film.
Aber ja. Und kommt bei uns immer in den Kühlschrank. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir können das in verschiedenen Regionen machen. Das könnte Berlin sein. Das könnte, keine Ahnung, da sind wir ganz flexibel. Und insofern können wir also uns da sehr den Wünschen des Whistleblowers oder der Whistleblowerin anpassen. Das klappt hervorragend bisher. Und wir haben diverse Gespräche schon geführt. Ist hochspannend für uns. Also ich kann nur sagen, im Moment haben wir gerade so eine Politikerwelle.
Mhm.
Kann man klar sagen.
Mhm. Das heißt, Politiker, die sich mehr mit ihrem Gewissen mittragen können, das muss raus.
Ja.
Mhm. Ja. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man diese Menschen dann trifft und merkt, dass man was bewegt hat? Da passiert ja mehr, als dass der nur was sagt, sondern man merkt, okay, da erleichtert jemand sein Gewissen. Das ist eine Art Beichtstuhl, sage ich mal. Wir sind aber alle keine Pfarrer. Aber dass man dazu beiträgt, dass Leute etwas verbessern wollen. Wie ist das?
Für uns ist es sehr schön, kann man sagen. Ja. Also erstens haben wir ja selber Bock drauf, dass wir es denen so leicht wie möglich machen und gehen auch immer den Weg, den Hardy vorher beschrieben hat. Wir sagen denen immer, gefährde dich nicht selbst oder gefährden sich nicht selber. In dem Sinne, wie du es gerade gesagt hast, sondern wir sagen immer, wenn juristischer Beratungsbedarf da ist, haben wir sofort jemanden. Das haben wir heute. Gerade heute war das wieder so. Kann ich sagen, oder? Mit Ralf.
Mhm.
Ralf Ludwig auch mal. Ne? Mhm. Also einer, der absolut professionell da agiert und auch relativ viel macht für die gesamte oppositionelle Bewegung. Das ging rucki-zucki und schon konnten wir jemand sagen, das machen sie jetzt besser nicht. Also die war mutiger und wir haben sie wieder etwas eingebremst.
Also taktische Beratung.
Ja, also indirekt. Wir haben es nur weitergegeben. Mhm. Zeitfaktor manchmal.
Ja.
Die möchte ganz schnell und wird auch. Aber wir haben sie jetzt ein bisschen eingebremst und ja, wir wollen ja logischerweise auch unsere Whistleblower schonen und schützen, auch dahingehend. Dafür ist die juristische Beratung auch die wichtigste am Anfang, damit die wissen, was sie dürfen und was sie besser nicht machen.
Wenn ich überlege, was bei euch im Moment passiert, wie viele Leute sich melden, gibt es einen Punkt, wo ihr sagt, das können wir nicht mehr leisten? Wir wussten ja nicht, dass so viele auf uns zukommt. Seid ihr schon an der Kapazitätsgrenze? Ein Rettungsboot für 30 Leute und 300 haben sich gemeldet? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das trifft es ganz gut, die Situation, nachdem wir dann eben zu Beginn August, 1. August eigentlich ja mit der großen Demo in Berlin nach außen getreten sind mit dem Verein. Da kam eigentlich genau das. Damit haben wir auch gar nicht gerechnet. Also wirklich, wir haben irgendwie komplett den Nerv der Zeit getroffen mit der Idee Und es kamen halt ganz, ganz viele Leute, jetzt nicht alles Whistleblower, aber eben viele, auch wie gesagt Polizisten oder aus diesem Bereich Beamten, generell Lehrer, die einfach gesagt haben, ich kann das nicht mehr mitmachen, ich will gerne irgendwie raus, ich will mich äußern oder ich brauche jetzt Hilfe, ich will demonstrieren und so, die dann alle zu uns gekommen sind. Mhm. Ne, und so ist dann unser Team jetzt auch Gott sei Dank langsam angewachsen, dass wir diese E-Mail-Flut bewältigen können. Also das ist schon, da melden sich sehr viele.
Mhm. Ihr seid die beiden bekanntesten Köpfe, also die beiden Faktoren, die ich ausschalten muss, wenn ich das Ding lahmlegen muss, also offiziell, aber natürlich nicht, weil dahinter noch andere sind. Wie groß ist euer Verein und warum Vereinsform?
Wir haben auf alle Fälle noch sowieso Backup mit weiteren Köpfen. Wenn wir mal nicht mehr können, wollen, sollen, wie auch immer, gibt es Leute, die genauso fähig sind wie wir. Wir haben ohnehin auch noch die Erkenntnis gewonnen, dass wir auch, ich sag mal ganz uneitel, scheinbar auch Vorbild geworden sind für andere internationale Gruppen, die auch schon daran arbeiten, was uns sehr freut. Kopiert uns alles super. Mhm. Und wenn ihr es besser könnt, dann macht es noch besser als wir. Freuen wir uns auch. Dann können wir wieder mal was anderes machen. Aber will sagen, dieser Nachschub ist auf alle Fälle gewährleistet. Da warten schon ganz viele. Wir haben auch sehr gute Möglichkeiten aus dem Unterstützerkreis. Wir haben wahnsinnig viele solidarische Leute, die mitmachen möchten. Da müssen wir halt immer, es ist auch ein Zeitaufwand, quasi diese Leute zu rekrutieren. Können die das dann auch und so weiter? Also da ist dauernd für Nachschub gesorgt. Das kann man ganz klar sagen. Und jetzt habe ich, glaube ich, die andere Halbfrage vergessen. Was war dann noch? Was wolltest du noch wissen?
Habe ich auch vergessen.
Okay,
dann aber ich stelle eine weitere Frage, ja, die ich aber nicht vergesse. Mhm. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, okay, ich bin zwar kein Whistleblower, aber ich kenne jemanden, den würde ich mal sagen, hör zu, du redest nach dem dritten Bier packst du immer aus. Den kann ich versuchen, dass er mal sich bei euch meldet, aber auch wenn er das nicht tut. Ich würde gerne bei euch mitmachen. Ich möchte mich irgendwie einbringen. Mhm. Ist das gewünscht? Geht das? Also kann jemand sagen, wenn es nur mit Geld ist, ich möchte gerne Mitglied werden, ich möchte einfach unterstützen. Ist das, ich bin ja auch bei Greenpeace, also was geht das?
Genau, super, ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja ein Verein und man kann Fördermitglied werden von diesem Verein mit einem festen, regelmäßigen Jahresbeitrag. Man kann natürlich auch einfach eine lose Spende machen, einmalig, monatlich, über verschiedene Zahlungswege. Das hilft uns natürlich auch immer, ganz klar. Mhm. Und man hat auch die Möglichkeit, über die Website sich wirklich als Unterstützer zu melden. Das heißt, wenn ich sage, ich bin Psychotherapeut, ich möchte die Whistleblower unterstützen oder Leute, die in Druck kommen, möchte ich gerne unterstützen. Oder ich bin eben Immobilienbesitzer. Ich könnte euch da Wohnraum anbieten für Menschen, die da in Drucksituationen kommen.
Oder ich bin Jurist zum Beispiel.
Jurist, genau. Ja, ne, die können sich einfach über unser Internetformular da auch melden.
ITler hatten wir auch mehrere, genau. Wunderbar. Aber wir hatten auch einen ITler, der ist auch noch Großspender geworden und so weiter. Also beides. Ja. Hat uns beraten, achtet darauf, macht jenes und gleich nochmal untermalt mit einer wichtigen Summe. Also an der Stelle, vielleicht darf ich da kurz einhaken, bin ja auch immer ein bisschen für die Akquisition, gerade bei den Immobilienleuten, bei meinen Kollegen sozusagen auch zuständig. Denn ich bin ja nur ein Beispiel von vielen. Viele, die in meiner Branche schon eine Weile tätig sind, haben ähnlich wie ich auch ein Stück weit leistungslos ihr Vermögen gemacht. Die könnten alle ordentlich mehr geben. Ja? Also da wird man schon noch Kapazitäten haben auf dem Konto. So ist es nicht, da haben wir noch Platz. Mhm. Die sollten gerne mal auch die Möglichkeiten nutzen. Also heute.
Solange das Geld noch was wert ist.
Genau. Ja. Das ist ein guter Punkt. Genau, vielleicht hängen sie auch deshalb so dran. Das ist ein schlechtes Argument, weil dann haben die gleich wieder Angst, dass sie möglicherweise die Immobilie verkaufen müssen und dafür sozusagen das Geld eintauschen, dass dann ganz schnell nichts mehr wert ist. Wie auch immer. Also da wären wir auf alle Fälle sehr offen. Und es gibt ja auch erfreulich viele. Nur man muss auch wirklich nochmal deutlich machen, das wird ein Marathon werden, leider. Wir würden es auch schneller gerne weghaben, aber also, vielleicht sprechen wir da noch drüber. Ich sag mal nur so Stichwort Klaus Schwab, Great Reset und so weiter. Ja. Wenn es bei all diesen Imponderabilien, die man eigentlich als normal und ruhig denkender Mensch bei dieser Causa Corona anschaut, wenn es sozusagen irgendwann mal zum Schwur kommt und immer mehr Leute es raffen, dann haben die möglicherweise die großen Oligopolisten schon wieder so viel mehr Land gewonnen. Amazon, Google, Microsoft, Facebook, ja. Netflix. Und das, also ich meine, ich unterstelle noch nicht mal, dass die jetzt unbedingt da was mitinitiiert haben. Gibt ja Leute, die es auch meinen, vielleicht. Aber eins ist doch ganz klar, in dem Windschatten haben sie auf alle Fälle jede Menge Land gewonnen. Und ich kann immer nur sagen, da kann man super was dagegen machen als Verbraucher. Ich muss doch bei Amazon nichts kaufen. Bei uns in der Familie wird auch nichts gekauft bei Amazon. Ich zahle lieber gerne mehr, mir ist es egal. Und das kann jeder für sich entscheiden. Aber du kannst bei so vielen Dingen dich dann auch wieder in Zurückhaltung üben und überlegen, ob es nicht auch wirklich schön ist, wenn man neben... Oder Delivery Hero, also ich mache keine Werbung für die... Also die Leute, die einfach jetzt liefern, die ein fettes Geschäft machen aus so einer Notsituation raus, finde ich nicht nur beschämend, sondern kann man als Verbraucher durchaus was dagegen machen.
Lass uns spekulativ sein. Was spielt sich denn unterhalb der Corona-Pandemie, also die ja eine PCR-Test-Pandemie ist, was spielt sich denn darunter wirklich ab? Gibt es da einen großen gemeinsamen Nenner oder ist das ziemlich flexibel und jeder versucht, seinen Schnitt zu machen?
Tja, das ist sowohl...
Geht es um Gesundheit?
Nee, nein, natürlich nicht.
Das sagst du so einfach,
ja, aber
viele sagen, das ist eine furchtbar gefährliche Krankheit, wir werden alle sterben.
Ja, ich meine, es gibt jetzt hier, ne, der Ioannidis hat jetzt ja sogar über die WHO seine Studie publiziert, also die ist ja da sehr eindeutig, dass er sagt, das ist eigentlich wie eine Grippe vergleichbar, wird irgendwie gar nicht zur Kenntnis genommen scheinbar, obwohl es sogar von der WHO kommt. Nee, es geht nicht um Gesundheit, das ist aus meiner Sicht völlig deutlich. Also dafür sind die Fakten einfach auf dem Tisch, wenn man sich die Zahlen anguckt und so weiter, das ist mehr als deutlich. Was dahinter steckt, also ich glaube tatsächlich in diesem Papier, was der Sebastian Friebel da veröffentlicht hat, hat er das sehr schön zusammengefasst. Das sind natürlich verschiedene Dinge, die da passieren, also Stichwort Digitalisierung, Stichwort Bargeldabschaffung, digitale Währung und so weiter. Da sind viele Dinge, die da jetzt in dieser Corona-Pandemie jetzt
auch
gerade PCR, auf den Weg gebracht werden.
Auch Überwachungs-Apps,
ja.
Bewegungsmelder, das ganze Programm,
genau.
Reisefreiheit einschränken und so weiter und so fort. Was wird hier installiert? Oder bin ich schon wieder bösartig denkend und vermute hinter jedem Stein eine Revolution? Was ist denn hier, was läuft denn hier?
Also ich würde sagen, es wird versucht, was zu installieren. Also ich gehe mit dieser Haltung ran.
Mhm. Ja.
Und ich finde es nicht gut. Ich habe mit dem Buch von Schwab angefangen.
The Great Reset?
Ja, das davor. Das liegt aber daran, wollte ihm jetzt da keinen Sondergewinn zukommen lassen. Ich habe mir das Buch gebraucht, gesucht, gab es nicht. Und dann habe ich das Vorgängerbuch gekauft. Weil ich mal dachte, der hat bestimmt dann ganz viel rüberkopiert. Da wird gar nicht so viel Neues drinstehen, den neuesten. Das ist so ein irgendwie 80-jähriger Mann, der also da ständig davon fabuliert, dass man irgendwie die Blockchain, die Digitalisierung zusehen wird, wie sie sich selbst vorantreibt sozusagen. Und ich denke mir mal, ja, da mag ja vieles dran sein, dass es bestimmte interessierte Kreise wollen, die ich vorher nannte, die Firmen. Aber wir sind ja jene Menge Menschen, die sich jetzt auch mal überlegen können, ob wir das alles so wollen und ob wir dann auch jeweils so mitmachen. Und wenn jetzt, was du vorher gerade sagtest, wenn dann irgendwie die Corona-App da drauf soll und jetzt die Tage wurde doch kolportiert aus der Politik, mindestens aus der CDU, das finden die jetzt schon sehr unsportlich, dass das so wenige machen. Vielleicht musste man da mehr Druck machen. Dann habe ich mir sofort gedacht, ein Glück, dass ich immer schon so ein Opa-Handy Nummer 2 gekauft habe, da könnten die das gar nicht drauf spielen. Dann fange ich halt wieder sowas an. Also wir Verbraucher haben da eine Macht und ich möchte das gerne nochmal wirklich rausstellen. Das ist noch keine ausgemachte Sache für mich, überhaupt nicht. Und deshalb arbeiten wir auch so gerne dran, dass wir uns wirklich...
Also wie der Schwabe sagt, der Fisch ist noch nicht geputzt.
Ja, genau.
Der Käse ist noch nicht gegessen.
Genau.
Das heißt, wir haben, wenn wir solidarisch sind und einen gemeinsamen Nenner erkennen, nämlich, dass wir nicht fremdbestimmt leben wollen, dann glaube ich, kommen wir nicht darum rum zu sagen, okay, da gibt es große Probleme mit der Globalisierung, vielleicht sollten wir wieder mehr in die Dezentralisierung gehen, aber vor allem sollten wir gemeinsam aufstehen und sagen, wir wissen zwar noch nicht, wie wir es selbst organisieren wollen, aber das, was ihr uns da schon vorgekocht habt, wie bei so einer Fernsehsendung vom ZDF, das wollen wir nicht essen. Das wollen wir einfach nicht essen, das schmeckt uns nicht. Auch wenn ihr sagt, das ist ganz gut für dich, wir sind aber keine Kleinkinder mehr. Was kann man tun, dass die Bevölkerung... die ja sehr autoritätsgläubig ist. Vielleicht auch, weil das hier in einem weißen Kittel transportiert wird. Das ist ja ganz stark auch Milgram-Experiment. Die Götter in Weiß, wie sie sich ja selbst nennen. Was kann man tun zu den Leuten, sagen, hör zu, das musst du nicht tun. Wenn es dir nicht gefällt oder du sagst, ich habe es nicht verstanden, dann musst du das nicht unterschreiben. Du wirst dir auch so nicht einen Gebrauchtwagen kaufen. Du wirst den dir mal angucken. Und nicht, das hat schon seine Richtigkeit. Also wie kann man die Leute dazu bringen, sagen wir zu, da gibt es so viele Fragezeichen und die es immer gut mit dir meinen, haben es schon so oft nicht gut gemeint mit dir. Ich sage nur, Bankenrettung, du am besten nicht mitmachen, auf die Straße gehen und signalisieren, nee, ich habe da noch ein paar Fragen, weil das würde ja erstmal reichen, ohne Antworten zu haben, sagen, ich habe noch ein paar Fragen, ich will das so nicht. Wie kann man Menschen dazu bringen, das können ja die mutige Macher auch sein, sagen, ich habe da ziemlich viele Fragezeichen mit dem, was auf uns zukommt, was alles alternativlos ist in der Demokratie. Ich will jetzt erstmal, dass wir vielleicht ein bisschen langsamer machen, weil es geht ja alles ganz, ganz schnell.
Ja.
Das würde mir ja schon reichen, dass wir sagen, lass mal langsam machen. Was kann man tun, dass die Leute sagen, da hat er recht, lass mal drüber reden, lass mal langsamer machen, ich habe noch ein paar offene Fragen, lass mal Bhakti, Wodak und Drosten an einen Tisch sich setzen und dann kommt noch Herr Ioannidis dazu, lass doch mal sowas machen.
Ja, das ist ja schon die Antwort. Das Problem ist doch ein ganz anderes. Wir wissen, wie das geht, aber es wird medial ja boykottiert. Das gäbe es ja schon die ganze Zeit. Es gibt doch jede Menge alternative Plattformen, nicht nur CanFM, gibt es noch.
Fair Talk und so weiter.
Ja. Genau, die haben das ja schon mehrfach offeriert. Die kommen ja nicht. Ich meine, uns dreien und noch vielen anderen ist ja klar, warum die nicht kommen.
Mhm. Die haben keine Zeit.
Weil sie in Erklärungsnöten wären, genau, bei dem Zeitmangel sowieso. Aber die Hektik von uns würden sie schon verlangen. Mhm. Schnell. Also wie hat er wieder gesagt, irgendwann am 26.07. oder so, das darf nicht hinterfragt werden. Das ist so wie Milke. Also so nach dem Motto, ich verstehe gar nicht, was ihr für ein Problem habt. Ich liebe euch doch alle.
Genau, ich liebe doch alle Menschen.
Oder so ähnlich. Ja. Also das Problem ist, die Aufklärung ist klar, wäre die Lösung. Und ich glaube, dann würde aber auch richtig was passieren. Und meine Antwort indirekt wäre jetzt zu deiner Frage, wenn es uns gelingt, wieder analoge Medien gegenzuschalten, gegen die alten Medien. Analoge deshalb, weil halt YouTube oder vergleichbar oder vielleicht auch irgendwann mal Telegram oder was immer auch wieder abgeschalten werden könnte. Was weiß ich denn? Aber so ein eigener, schöner TV-Kanal oder ähnliches, das wäre für mich nochmal eine Überlegung wert.
Oder aber auch, haben wir ja auch in der Bewegung eine große Zeitung, die rausgebracht wird.
Ja.
Mit dem Kollegen habt ihr ja auch schon gesprochen. Auch einer, wo ich sagen kann, großartig, was dort passiert.
Da gibt es sogar zwei Kollegen, die das großartig machen.
Genau.
Nicht nur einen.
Genau. Weil du gerade von Milke gesprochen hast, hätte man Milke ein Vierteljahr vor Mauerfall darauf angesprochen, was er in einem Vierteljahr sein würde, hätte der es natürlich nicht unterschrieben. Und dann war er plötzlich so ein kleiner Wicht und sagt, huch, ich liebe doch alle Menschen. Die dachten damals, sie würden wahnsinnig lange im Sattel sitzen. Vielleicht ist es mit den aktuellen Politikern ganz genauso. Ich habe dich noch nicht mal mit Egon Krenz getroffen. Der hat gesagt, ja, sie waren ziemlich weit weg von der Straße. Die haben das wirklich so geglaubt.
Ja.
Und das, was sie sind ideologisch wirklich eingefärbt. Wo steht dieses Land denn im Idealfall in einem halben Jahr?
Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich so zwischendurch ja mal dachte, die Politiker sind irgendwie sowas von perfide. Also die Deutschen jetzt eher mal, ja. Das kann man ja ein bisschen besser noch beurteilen. Und ich nehme mich inzwischen wieder zurück und habe echt das Gefühl, nach den Gesprächen, die wir jetzt mit Leuten führen konnten, gerade in den letzten Wochen aus der Politik, die nah dran sind. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, manchmal ist mir so eine Assistenz von einem Politiker lieber als der selber, weil die ziemlich Klartext reden und auch sagen, ach, so, was der da erzählt. Ich weiß es, ich lese alles, ich bereite dem alles vor. Und da ist uns wirklich bewusst geworden, Hadi, ich glaube, diese sogenannten Schlafschafe, die da immer wieder kritisiert werden in unserer oppositionellen Bewegung, die sind auch ganz stark vertreten bei den Politikern, die raffen das gar nicht. Und da muss man also sozusagen auch ein wenig empathischer sein und ihnen die Chance geben. Und deshalb zu deiner Frage, wie es in einem halben Jahr ausschaut, vielleicht schaffen wir es, die in einem halben Jahr mit welchen technischen und medialen Mitteln auch immer deutlich mehr in die Aufklärung zu bekommen, dass die mal aufholen zu uns und dann vielleicht selber erschrecken. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Es müsste besser sein als das, was wir jetzt haben.
Mhm. Angenommen, es läuft so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir nicht in die klassische Normalität zurückkehren, das will ich sowieso nicht. Denn dieser Aufbruchprozess, der hier stattfinden könnte, man kann ja gar nicht mehr zurück.
Ja.
Was ist denn realistisch, denke ich jetzt mal ganz bösartig, wo wird dieses Land in einem halben Jahr tatsächlich sein? Wird es dieses Land nach dem zweiten und dritten Lockdown so überhaupt noch geben?
Ja, der zweite Lockdown wird wahrscheinlich erstmal ganz lange dauern, bis zum Frühjahr mindestens. Und was dann noch da ist, wahrscheinlich nicht mehr viel. Ne? Also der Mittelstand wird wahrscheinlich fast komplett kaputt sein. Und wenn man diese Pläne eben liest, Great Reset, dann weiß man ja, was eben auch gewünscht ist. Und das ist halt der Plan, aber da bin ich ganz bei Bernd. Wir akzeptieren das nicht und ich glaube auch, wir haben eine gute Chance, dagegen zu steuern. Und wir brauchen natürlich die Leute, die aufwachen und die sagen, ich mache da auch nicht mehr mit und die über das, was sie erzählen, und da sind wir wieder bei Mutigmacher, andere auch mit aufwecken.
Mhm. Aber was erwartest du denn? Erwartest du, dass der Mittelstand irgendwann sagt, so, das Wort kann ich gar nicht im Zusammenhang mit Deutschland nennen, aber Revolution? muss man doch erst eine Fahrkarte lösen. Also kann man sich das vorstellen? Ich meine, wir hatten das schon mal. Hm. Ja, das können wir vom Ostdeutschen lernen. Irgendwann kann man sagen, jetzt ist Schluss mit Lustig.
Genau.
Könnte man so etwas wiedererleben? Ist das denkbar?
Ist auch vorstellbar. Also wenn es zu vielen zu schlecht geht, ist natürlich auch die Revolution irgendwie vorstellbar. Denn, wenn es irgendwo an, ich habe nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, dann wird der Mensch halt ungemütlich. Und das ist natürlich auch nicht die Lösung, die ich mir erhoffe, sondern es ist dann eher wirklich die Evolution, dass wir uns da einfach weiterentwickeln vom Bewusstsein, vom Geist und einfach erkennen, es geht auch ganz anders. Wir müssen das nicht so machen. Wir können auch wieder zu menschlichen Werten auch zurückkehren, weil das ist ja auch so ein Thema, was man jetzt ganz deutlich sieht. Social Distancing und dieses Ganze, was im Umfeld von Corona ist, sind aus meiner Sicht eine völlige Entmenschlichung, die da stattfindet.
Warum ist es so, dass speziell linke und grüne Medien da so mitgehen?
Das ist eine gute Frage, ja.
Also, dass die CDU das mitmacht und die FDP, das wundert mich nicht. Aber dass Linke und Grüne auf alle einschlagen, die Fragen haben, das verstehe ich überhaupt nicht.
Naja, gut. Also, spätestens seit Jugoslawienkrieg weiß man ja auch, dass die Grünen eben keine Antikriegspartei sind. Ne? Also, von daher ist es so rätselhaft jetzt auch nicht, dass die jetzt da mitgehen. Ne? Also, die sind ja natürlich, also die, auch die Grünen und die linken Politiker, die fliegen ja auch regelmäßig in die USA und sind in den Thinktanks drin und so weiter und werden dort eingenordet und auf Linie gebracht. Also das ist für mich jetzt gar kein Unterschied mehr, wie man bei den Grünen ist oder in der CDU ist. Das ist also ich bin da raus aus dem Parteien-Thema.
Darf ich noch kurz was dazu sagen? Weil ich ja selbst ein Interview hatte mit einem, wieder einem aus dem Umfeld linken Politiker, Abgeordneter. Also es war nicht er selbst, sondern wieder so ein Referent. Das ist erst wenige Tage her. Den kenne ich auch schon eine Weile. Und dann habe ich mit dem über das Thema Wodak, Bhakti, also rein so quasi medizinisch, fachlich, ne? Man ist ja schon ein bisschen jetzt im Thema. Der kannte die Namen ja gar nicht. Der kannte die Namen doch gar nicht. Das heißt, ich komme wieder zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Wir gewinnen immer mehr den Eindruck, dass wir vielleicht ein bisschen rührender mit unseren Politikern leider noch umgehen
wir müssen. Wir müssten vielleicht eine Informationsveranstaltung im Bundestag machen, damit die mal auf den normalen Stand gebracht werden, was man schon wissen könnte. Vielleicht haben die auch keine Zeit.
Also ich kann das auch vollkommen
bestätigen. Es ist erschreckend. Wir haben diese Welle gerade im Moment und staunen selber. Darum werde ich wieder milder gerade. Wie gesagt, ich war zwischendurch auch, also auch mehr auf Revoluzzer. Und deshalb auch noch mal ganz kurz zurückgesprungen zu deiner Frage von vorher. Mit haben wir vielleicht in einem halben Jahr eine Revolution? Also ich muss jetzt auch mal doof fragen, was wäre denn schlecht überhaupt an einer Revolution? Ich würde es mir ja wünschen, die kann ja friedlich sein, ist ja jetzt schon vor 30 Jahren circa bewiesen worden, dass das hinhaut. Denn entweder schaffen wir es mit Aufklärung, auch in der Politik, vielleicht auch mit einem gewissen Konkurrenzdruck bei den alten Medien, wenn sie merken, dass da vielleicht was anderes aufpoppt, ich halte das für denkbar. Und dann müssen die sich vielleicht auch gleich wieder einkriegen und sagen, oh Mist, sonst laufen uns ja nochmal alle weg. Und wenn am Schluss das alles nicht reicht, ja, dann glaube ich schon, wenn der Druck groß genug wird auf die Betroffenen, auf die, die wirklich leiden müssen, bis hin zu Kindern, dann könnte ich mir wunderbar eine friedliche Revolution vorstellen.
Dann haben wir eben plötzlich Millionen Mutigmacher, die einfach das sagen, was sie denken und nicht, was sie glauben, was ihr Umfeld von ihnen verlangt, damit sie noch lieb gehabt werden, weil da Social Distancing ist. Mit Liebhaben ist ja nichts mehr. Ich möchte auf ein Thema kommen, was da oder eine Zielgruppe kommen, von der ich persönlich nicht enttäuscht bin, aber ihr enttäuscht sein könntet. Das sind die sogenannten Künstler. Ich habe neulich die Ärzte bei den Tagesthemen gesehen, die dort darüber gesprochen haben, dass es im Veranstaltungsgewerbe nicht so richtig gut aussieht. Künstler können nicht mehr auftreten, wissen die, woran sie leben sollen. Wir wissen spätestens seit dem Internet, dass du vom Live-Auftritt lebst und nicht von der MP3. Dann wurden sie bei den Tagesthemen eingeladen, haben da gespielt und wurden dann aber auch zum Thema Krankheit und Corona gefragt und sagten dann, da wären sie die falschen Ansprechpartner, wären sie überfragt. Das war am 24. Am 17. gab es das Papier von Ioannidis zur Gefährlichkeit von Covid-19. Das ist immer der meistzitierte Wissenschaftler der Welt und ist auf diesem Gebiet ein Experte. Haben die sich vorführen lassen? Sind die bescheuert oder was ist da los?
Also aus meiner Sicht glauben die einfach, irgendwann ist Stopp und dann geht es wieder ganz normal weiter. Und
wenn die alle geimpft sind.
zum Beispiel. Und die haben Angst, wenn sie jetzt ihren Kopf aus der Deckung nehmen, dann werden sie platt gemacht und dann ist komplett vorbei. Mhm. Und also das ist, glaube ich, das, was man denen echt nochmal klar machen muss. Es wird das, was die sich vorstellen, dass irgendwann der Cut gemacht wird und dann ist alles wieder gut, das wird es nicht geben. Also da bin ich mir 100% sicher, dass das nicht so sein wird. Mhm. Aber das ist das, was ich auch in Gesprächen rausbekommen habe, mit in Künstler-, Musikerkreisen und so weiter.
Die sagen sich alle durchhalten.
Genau, durchhalten. Ja, mhm. Richtig. Das ja, ist genau
die,
das.
Die haben halt natürlich auch, die brauchen, die brauchten bis dato natürlich auch die Plattform dieser alten Medien. Ich glaube, da ist wirklich noch stark was verankert. Wir haben also auch bei den ganzen Demos, die ich jetzt zumindest früher auch selber mit jemandem gemacht habe, haben wir auch relativ viele oder diverse Künstler dabei gehabt. Die haben sich auch gewundert. Also, aber das waren natürlich nicht so erfolgreiche Künstler. Ja? Also die, bei denen ging es um die Wurst. Bei den Erfolgreichen unterstelle ich mal, da war auch noch ein bisschen Polster da. Dann ist es so, wie Hardy das beschreibt. Dann haben die erstmal noch zugewartet und jetzt merken sie, also wird es immer enger. Wobei man vielleicht auch noch mal darauf hinweisen muss, wenn es blöd geht, ist die Politik in ihrer Unbedarftheit jetzt zumindest aber so schlau, dass sie im zweiten Lockdown denen mehr Geld gibt. Weil sie ja schon selber realisieren, die haben jetzt schon länger eine Durststrecke, dann sind die wieder zufrieden. Also verstehst du, dann hast du eine Dauerabhängigkeit. Also, und das gilt nicht nur für die Künstler, das befürchte ich fast. Das sehe ich bei den Gastronomen auch. Vor kurzem haben wir noch irgendwie die letzte oder den vorletzten Abend gemacht bei einer ganz netten Gastronomin jetzt hier in Kreuzberg. Und dann sagte die auch, beim letzten Mal hat sie das Geld nicht genommen, aber diesmal nimmt sie das, weil es jetzt viel mehr ist. Es ist 70% des Vorjahresumsatzes.
Ja, das ist Schweigegeld.
Also, man hat fast das Gefühl, als ob es eine Art Strategie sein könnte. Also ich würde es dann vielleicht auch so machen, wenn ich merke, jetzt geht langsam, wird der Druck zu groß bei denen oder der Druck würde sich gegen mich als Politiker zu sehr wenden, dann müsste ich ja irgendein Zugeständnis machen. Und ich möchte an der Stelle gleich mal auf eins hinweisen. Das Geld, was die ausgeben, ist unser Geld, unser Steuerzahler.
Die sind sehr großzügig mit unserem
Geld.
Das
ist super, super einfach. Ja. Und ich habe die Eskens da im Kopf, die im Mai oder irgendwann dann schon mal sagte, also bei dieser Dramatik muss man doch auch noch mal über die Vermögensabgabe nachdenken und sonstige Abgaben. Also ich fürchte sehr, dass das ganze Thema dann auch noch auf uns zukommen wird. Das geht ja auch in deine Richtung, wie schaut in einem halben Jahr vielleicht auch unsere Volkswirtschaft aus. Ja?
Vielleicht noch mal für alle, die in ihrem Bereich auch sagen, ich werde Zeuge, wie hier Dinge vorbereitet werden. Hm. In China hat man ja schon damit angefangen, eine dezentrale Kryptowährung, eine zentrale Kryptowährung auszugeben, die aber nur einen Monat gilt. Das verstehen Leute oft nicht. Das wird dort schon gemacht, aber auch in Absprache. Mhm. Das heißt, das gucken sich andere auch an und schauen es an. Und diese Währung gilt einen Monat. Das heißt, man kann auch nichts mehr sparen und ist total im Gängelband von einer Zentralbank, die der Staat ideologisch leitet. Ist den meisten Menschen, die sich vielleicht noch überlegen, Whistleblower zu werden und bei den Mutigmachern mitzumachen, eigentlich klar, was auf dem Spiel steht? Also den Kopf in den Sand zu stecken und das wird schon, Papa wird es schon richten, das wird ja diesmal nicht so sein. Das ist diesmal global angelegt. Ist das den meisten Menschen eigentlich klar? Oder anders gefragt, wenn man darüber ins Gespräch kommen möchte, mit den Brüdern oder der Familie, wenden sich Menschen dann ab, weil sie einfach Angst haben? Ist das die Titanic? Das will man gar nicht wissen, genau, mit dem Eis?
Das ist gut denkbar. Also vorweg, also unsere Gespräche mit den Whistleblowern gehen eigentlich jetzt eher nicht in die Richtung, sondern die haben jetzt einfach was zu sagen und wir wollen die betten und das tun wir auch erfolgreich und so weiter. Aber darüber steht natürlich, also wir denken darüber natürlich schon nach und diskutieren es ab und zu mal auch eher unter uns oder mit anderen Gleichgesinnten. Also ich persönlich sehe das auch so, möchte aber zumindest mal eines anmerken. Also das kannte ich jetzt noch nicht, dass es dann nach 30 Tagen verfällt. Das erinnert mich aber an das Wunder von Wörgl.
Ja.
Da gab es eigentlich so eine ähnliche, Klammer auf, gute Idee, nämlich, dass man dafür sorgte, dass die Umlaufgeschwindigkeit größer wird. Und das konnten die diesem kleinen Nest ja relativ gut verfolgen, weil die nicht mehr gesehen haben, welche Gutscheine da reinkamen und so weiter. Das müsste gar nicht so schlecht sein, prinzipiell die Umlaufgeschwindigkeit hochzuhalten. Aber was schlecht ist, ist, dass durch diese ganze das Chiralgeld, das online entsteht, letztlich eine hohe Transparenz da ist. Also das heißt, was mich an der Sache jetzt stören würde, ist, dass Sie natürlich zentral sehen, was ich mit der Kohle gemacht habe. Mhm. Das stört mich.
Ich bin quasi mein eigener Bewegungsmelder. Mit wem ich mich treffe, wo ich bin. Das bin
ja, aber die Blockchain, ich meine, das scheint ja irre zu sein. Ich habe mir das mal von jemandem erklären lassen, der sich da auskennt, der auch so ein Bitcoin-Profi da ist und damit relativ viel Geld verdient hat. Auch einer unserer Spender. Mhm. Und der hat einfach gesagt, du kannst dann halt quasi über 100 Jahre verfolgen, wie das mal mit dem einen Cent anfing. Und alle, die da mit beteiligt waren, weil das auf verschiedensten Servern dann auch nochmal steht, diese Transaktion, du kannst du nicht mehr bescheißen, du kannst diese Kette nicht mehr unterbrechen, ohne dass ein anderer merkt, ist halt alles komplett transparent. Ich meine, wer will denn sowas, Leute? Wer will denn sowas?
Na, es gibt ja kein Bankgeheimnis mehr.
Aber auch nochmal zurück zu deiner Frage. Also ich glaube, es ist wirklich absolut fehlende Vorstellungskraft bei den Menschen, dass sie sich gar nicht vorstellen können, was da mal dann auf uns zukommt. Also dass Bargeld nicht mehr da ist. Das will man sich nicht vorstellen, weil man kennt es ja gar nicht anders. Also alle, die heute leben, kennen Bargeld.
Mhm. Aber wir sehen es ja während der Corona-Krise, was da alles auch schon mit bitte bargeldlos bezahlen wegen den Bakterien.
Ja, genau.
Also das
genau.
wird alles akzeptiert und jetzt ist ja so praktisch und in Schweden läuft es ja auch schon ganz gut und so macht man es ja immer. Ich glaube, dazu soll diese Sendung ja auch beitragen, dass man sich mal damit beschäftigt, unter welchem Deckmantel, das ist im Grunde genommen eine Kriegserklärung an die alte Weltordnung. Und die alte Welt, dass viele Bürger einfach für sich individuell entscheiden können, wie sie einen Staat haben wollen, sondern da gibt es eben eine Zentralmacht, die sagt, das ist gut für euch, ist alles vorgekaut. Ich glaube, wenn man sich das zu Ende durchdekliniert, dann ist man ganz schnell bei diesen ganz bösartigen Science-Fiction-Filmen, ja, die Richtung Gattaca gehen oder Idiocracy, wie du möchtest. Ich halte die Mutigmacher eingetragener Verein auch für ein Tool, um zu sagen, hör zu, wenn du das nicht haben willst, dann gibt es die Möglichkeit, dass du das verhinderst, indem du in deinem Bereich sagst, hier laufen Dinge, die führen in diese Richtung. Ich gehe davon aus, dass ihr nach dieser Sendung nochmal massiv überschüttet werdet mit Leuten, sagen, okay, ich habe ein Problem. Ich sehe, was bei mir passiert. Ich sehe, dass hier aufgerüstet wird. Wir haben gerade das gekauft, wir haben das gekauft. Das sind alles paramilitärische Ausrüstung für die Polizei plötzlich in Stuttgart, was wollen die damit? Böbling hat sich 3 Panzer angeschafft. Man weiß das nicht. Man weiß, wie wollt ihr mit dieser Flut umgehen? Weil immer, wenn ihr irgendwo, ihr seid ja bei uns jetzt nicht, also wir sehen uns jetzt zum ersten Mal in diesem Zusammenhang, aber ihr wart ja bei anderen Portalen auch schon, da gab es ja immer wieder Wellen.
Ja.
Wie wollt ihr damit umgehen? Seid ihr nicht irgendwann überfordert?
Also das Team ist Gott sei Dank jetzt angewachsen. Ne, es sind ja nicht nur wir zwei, die das machen, sondern es sind jetzt wirklich also viele feste Unterstützer, die einfach uns in der Vereinsarbeit unterstützen und diese Arbeit unterstützen, was auch rein E-Mail-Sichtung angeht, muss man es erstmal nennen. Erstmal gucken, was ist denn da reingekommen? Ne, ist das ein Unterstützer, der irgendwie unterstützen will? Ist das ein Whistleblower? Ist das was ganz anderes? Und so. Und da haben wir jetzt schon doch relativ viele mit an Bord, die das machen können. Auch da müssen wir natürlich aufpassen, wer ist das? Ne, Gott sei Dank sind es bisher alles Leute, die man schon kennt. Weil da kann ja auch jemand von, was weiß ich wo, sich mal bewerben und sagen, ich würde gerne bei euch mitarbeiten.
Ein U-Boot.
Hat aber vielleicht ganz andere Absichten.
Mhm. Gibt es Vorbilder in eurem Leben, wo ihr sagt, an denen orientiert ihr euch, dass ihr das, was ihr heute macht, tut? Weil das, ihr macht euch ja zur Zielscheibe, indem ihr anderen die Möglichkeit gebt, in der Deckung zu petzen. Gibt es jemanden, wo ihr sagt, ja, das war für mich jemand, wo ich finde, was ich, Rosa Parks, Ali, ich habe kein Problem mit dem Vietcong, der hat mich nie Nigger genannt. Gibt es Leute, die sagen, ja, das waren ja Leute, die aufgestanden sind.
Also Jesus, ne, einfach mal. Also ob es den gegeben hat, weiß ich nicht. Mhm. Aber wenn es ihn so gegeben hat, denke ich mal, das war schon ein cooler Typ.
Mhm.
Ne, also einfach auch Nächstenliebe, einfach was für die Menschen tun und einfach für Wahrheit, für Wahrhaftigkeit stehen und einfach das Ding durchziehen.
Mhm. Und sich mit der Regierung anlegen.
Genau, richtig. Ne, war auch im Endeffekt so ein Whistleblower, kann man sagen. Ja, absolut.
Mhm. Gibt es bei dir jemanden, wo du sagst, das sind vielleicht auch ein Vorbildfunktion, der ein sehr mutiger Mensch war, den du kanntest oder den es noch gibt?
Nein, ehrlich gesagt, nein. Mhm. Habe ich mir keinen Kopf gemacht drüber. Mhm. Das ist in einem. Wir sind uns einig, wir können da nicht mehr zurück. Wir finden,
wollen auch nicht.
Ja, genau. Wir können da nicht zurück. Wir wollen da nicht zurück. Sowieso klar, das ist letztlich eins. Und dazu brauche ich kein Vorbild. Das ist in mir. Fertig.
Mhm. Lass uns doch mal über einen ganz wesentlichen Schlüssel sprechen, der die Situation, die wir im Moment haben, geschmacksverstärkt, aber dass wenn man einen Gegenpart aufbaut, wo man auch sagen kann, da kann man auch ein bisschen andere Gewürze reinpacken. Es sind die Medien. Es sind die Massenmedien. Wie wichtig ist es denn eigentlich, dass die nicht etablierten Medien, die nicht Konzernmedien, die nicht von Bill Gates unterstützten Medien, dass die vielleicht mal sagen, bei allem, was wir an unterschiedlichen Sichtweisen haben und unterschiedlichen Bereichen, die wir versorgen, dass wir vielleicht in einem Punkt mal zusammenarbeiten, vielleicht mal kooperieren.
Ja.
Weil ich erlebe bei den alternativen Medien so oft auch ein ähnlich kapitalistisches Denken, dass man in Konkurrenz denkt, dass man in Klicks denkt, den hatte ich, die hatten. Was sollte man jetzt mal als Zeichen der Zeit erkennen?
Ja, also die hatte ich auch schon vor längerer Zeit, obwohl ich in keiner Weise Medienmann bin und auch nicht werde. Vermutlich nicht. Und wenn, dann nur als Wasserträger. Also ausschließen mag ich es nicht, aber dann nur als Wasserträger. Also ich glaube das sehr wohl, weil man sieht ja im Moment gerade die Ergebnisse. Das ist natürlich eine jahrzehntelange Konditionierung der alten Medien, ARD, ZDF und so weiter, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und wenn man sich bewusst ist, dass ja die Menschenmassen, auch die Jüngeren ein Stück weit, die Alten, Älteren sowieso, so konditioniert wurden über Jahrzehnte, muss man sich wahrscheinlich im Moment erstmal dieser Situation anpassen.
Mhm.
Und das könnte man natürlich sehr gut, indem man, ich sage es mal ganz profan, indem man jetzt also den Kanal Nummer 8 hat, von den bisherigen 7. Und da wäre jetzt was drauf, wo man im Abgleich immer, wie wir es so nennen, die alternativen Medien hätte. Da gibt es von 9 bis 11 Uhr und von 11 bis 12 und so weiter. Und alles geballt, damit es auch sehr bequem ist. Denn das war eigentlich mein Gedanke auch spätestens am 29.08. bei der Großdemo in Berlin. Michael Ballweg hat wieder eine wunderbare, oder mit seinem ganzen Team natürlich, wunderbare Demo dahingelegt mit sehr spannenden Leuten. Kennedy dabei, ja, also schon Hammer. Der war jahrzehntelang nicht mehr da. Er sowieso nicht, aber der andere. So,
was er gesagt hat, war ja wohl...
War sehr präzise, ja. und auch, also, ich sag mal, für die anderen provokativ, für mich wunderbar.
Ja. Regierung lieben Pandemien.
So ist es, die lieben genau das. Und hat, also so, wo hast du es gesehen? Also ich will damit sagen, das bräuchte man einfach, da müsste dann laufen können und es muss so bequem sein wie möglich. Und am 29.08. ist mir dann klar geworden, die alten Medien schaffen das immer noch, Millionen Köpfe so zu penetrieren, dass sie glauben, nein, auf diese Demo darfst du gar nicht gehen, weil da sind ja nur rechte Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger und was weiß ich, das ist pfui.
Esoteriker.
Ja, was auch immer.
Homöopathen.
Was auch immer. So, und es bleibt dir jetzt nur, diese Demo denen ins Wohnzimmer zu tragen, in den Kasten, der seit 30 Jahren da in der Ecke steht, wo immer die Wahrheit rauskommt. Und da muss es jetzt laufen. Das wäre im Grunde meine profane Antwort auf deine Frage. Man müsste einen alternativen Kanal haben, der tatsächlich auch so empfangbar ist. Zumindest für...
Terrestrisch.
Ja. Bin fachlich jetzt da gar nicht geeignet, das zu beantworten. Aber aus diesem Fernsehkasten muss rauskommen. Nicht aus dem Computer. Wenn der Herr Kleber auf dem Computer ist, ist es nicht der gleiche Herr Kleber wie aus dem Kasten, der seit Jahrzehnten die Wahrheit sagt. Mhm. Das meine ich. So stelle ich mir das vor bei vielen, die nicht aus dem hinterm Ofen vorkommen, weil sie es ja auch jeden Tag so hören. Also jetzt geht es ja schon in die Richtung, dass wir scheinbar ja auch schon terroristische Aspekte in uns tragen.
Ja.
Und so ist ja, dann ist doch sowieso klar, dass da keiner mehr hingeht. Also du musst es denen hintragen. Und deshalb wäre ich natürlich dafür unbedingt. Wenn jemand so eine Lösung hat, bitte sagen.
Hardy und Bernd, vielen Dank erstmal für euer Kommen, auch um Werbung zu machen für die Mutigmacher, Mutigmacher e.V. Man kann euch unterstützen, wir blenden unten ein, wie das geht. Also entweder indem man als Whistleblower sich an euch wendet oder indem man Geld spendet oder indem man sagt, ich kann euch X oder Y als Dienstleistung Wohnung zur Verfügung stellen. Ich möchte trotzdem noch etwas kommen, was für mich mit dem, was ich ja auch mache, sehr wesentlich ist. Wie wichtig ist eine Überzeugungsarbeit, eine Begegnung im analogen Raum mit dem, was ihr tut? Gibt es so einen Plan, Stände zu haben, hinzugehen, durch Städte zu gehen, bei Demonstrationen ansprechbar, erkennbar zu sein, wo man in Touch geht und sich vielleicht erst streitet und sich nach dem dritten Bier sagt, lass uns mal drüber reden. Gibt es das? Ist das für euch ein wesentlicher Punkt? Weil Menschen sind nun mal haptisch analog. Ist das wesentlich oder sagt, nee, uns reicht eigentlich eine App, es gibt ja eine tolle Geschichte hier, Democracy App, das reicht uns? Oder ist das die analoge Begegnung, wie die analoge Demonstration, die es ja auch gab, ist das wichtig für eure Kommunikationsstrategie?
Ja. Also der Mensch ist ja analog und ich finde, das ist super wichtig. Also man merkt das ja in der heutigen Zeit, wo man dann viel über Zoom mit Leuten spricht und dann im echten Leben, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht aus meiner Sicht. Mhm. Das ist unabdingbar.
Also Homeoffice kann Sex nicht ersetzen.
Sozusagen.
Nein, aber es ist wichtig, dass man angesprochen werden kann, dass man einen Stand irgendwo hat.
Genau. Mhm. Deswegen sind wir natürlich auch viel jetzt auf den Querdenken-Veranstaltungen einfach auch mit dabei und so und hier und da mit auf der Bühne, stellen das Konzept auch nochmal vor, dass vielleicht auch dann die Polizisten, die am Rand stehen, das auch nochmal mitkriegen. Und natürlich, dass die Leute es wissen. Und dann, also ich merke das auch nicht. Ich war jetzt in Karlsruhe auf der Bühne wieder vor 3-4 Wochen. Und dann kommen danach ganz viele Leute und haben dies, das, jenes und so und sprechen einen an. Also das macht ja auch Spaß. Also ich bin lieber mit Leuten analog zusammen als digital.
Mhm. Lass uns noch mal eine Zielgruppe ansprechen, die, glaube ich, bei der Bevölkerung ein hohes Ansehen genießt, weil sie eine hohe Glaubwürdigkeit genießt. Das sind Leute, die irgendeine Art von Uniform tragen. Mhm. Also entweder eine klassische Uniform wie ein Polizist oder Justizbeamter, aber eben auch Ärzte, für die auch in einer Art von Uniform auftreten. Wie wichtig ist es, konkret diese Menschen anzusprechen, wenn du Probleme hast mit dem, was du dort machen musst? Weil wo du genau weißt, da stehst du gar nicht dahinter und du weißt es eigentlich besser. Wie wichtig ist das, genau diese Zielgruppen in blauen und weißen Kitteln sich bei euch melden und sagen, wir müssen reden. Erstmal anonym, aber ich habe da was für euch.
Mhm.
Ist das wichtig, dich gezielt anzusprechen?
Ja.
Möchtet ihr dich gezielt ansprechen?
Natürlich würde man das gerne tun. Es ist nämlich auch tatsächlich auffällig, davon haben wir nicht großartig eigentlich jetzt Response, gell? Von den Ärzten, die, also ein paar schon, aber eigentlich jetzt nicht die Tests oder so machen. Also schon aus dem Gesundheitswesen kommen natürlich schon welche, also im Betreuungsbereich mehr. Mhm. Die Leute haben eigentlich große Gewissensbisse von den Ärzten, schon auch Ärzte, aber ja, also es ist natürlich wichtig. Ich muss aber jetzt im Moment sagen, dass ich nur nicht so klar sagen kann, wie könnte man an die rankommen. Ich meine, der Ärztepräsident, fand ich relativ mutig. Ich hoffe, der fährt noch selber im Auto und es ist noch alles heil. Mhm.
Aber auch Journalisten, ich habe ja gesehen, die Äußerung, die Aust getätigt hat bezüglich der Maske, das ist ein Gehorsamsexperiment, da wurde ja auch verteufelt. Mhm. Also vielleicht auch Journalisten, die es sich leisten können, offen zu sprechen, weil sie finanziell unabhängig sind, ihre Schäfchen im Trocknen haben, ja, oder bei Aust sind es eher die Pferde. Wäre das vielleicht ein Angebot, hey, meldet ihr euch doch. Nicht jeder, der bei der Süddeutschen in der Chefetage rumturnt, meint das.
Ja. Das ist außer Frage. Das wären die wichtigsten. Weil nochmal, das Nadelöhr für all die guten Aktivitäten und Programme, die es gibt, sind die Medien im Moment noch. Wir können hier toll reden und viele andere machen auch tolle Dinge und bereiten was vor. Wenn es dann nicht an die große Blase kommt, die immer noch schön geschützt und abgeschirmt wird von den alten Medien, dann kommen wir nicht sehr weit und dann sind Journalisten natürlich sehr, sehr wichtig dafür. Sehr, sehr gerne, sehr willkommen.
Ich glaube, wir brauchen auch eine koordinierte Kommunikationsstrategie bei denen, die wir schon haben. Das sind die alternativen Medien. Wenn wir mal das synchronisieren würden, können wir eine Menge Leute erreichen, weil wir da doch 1 Million von Menschen erreichen. Dass alle an einem Tag ein Thema bearbeiten oder 2, 3 Interviews pushen, dass alle da letzte mehr oder weniger drüber stolpern. Ich habe das ja mit meinem Video erstaunlicherweise geschafft, was ich in meinem Mobiltelefon gesprochen habe. Gates kapert Deutschland. Das hat ja funktioniert. Das kann man ja mal gemeinsam angehen und solche Dinge tun. Also kann ich nur zu raten. Woher nehmt ihr eigentlich eure Energie und den Mut, dass das was wird? Weil da sind wir wieder bei Human Connection. Man kann ja auch sehr lange daran arbeiten und dann einen Tiefschlag kassieren. Das kann einen ja auch deprimieren. Woher kommt die Energie zu sagen, das mache ich jetzt trotzdem?
Ja, weil es in uns brennt. Da muss uns jetzt keiner eine Ansage machen. Da gibt es immer wieder mal Up and Downs. Aber wir haben es ja vorher gesagt, es gibt dann wieder Leute, die auf uns zukommen, die dann den gleichen Drive haben wie wir und sagen, ja, ich will jetzt da raus und ich möchte es sagen und mein persönliches Risiko stelle ich hinten an. Und dann sehen wir, es gibt noch mehr, die so ähnlich denken. Also die gibt es zuhauf, die werden eher immer mehr. Und das ist wirklich für uns wie ein Akku. Und wir selber, vielleicht noch ein Hinweis, wir selber, ich glaube, das gibt uns auch ganz schön was, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wir sind auch ein Akku für andere, das merken wir eigentlich in der Bewegung immer wieder, denn wir bekommen ja auch immer wieder auch mal Tipps von anderen, sprecht mal den an, der hat mir das und das gesagt, aber ich kann da nicht weitermachen, das war jetzt kürzlich wieder so und dann merkst du ja auch wieder, wie diese Community sich gegenseitig wieder in dieser Kooperation auch wieder jeweils auftankt und Energie abgibt. Also so kannst du machen, das kann schon noch eine Weile gehen. Ich bin ja nie ein guter Marathonläufer gewesen, aber ich weiß, wie es ist, schon lange her. Erste Hälfte wie zweite Hälfte und nicht überpacen, die Trinkstation nehmen, das spielt keine große Rolle, ob ich da mal insgesamt 3 Minuten was getrunken habe, aber die Flüssigkeit habe ich gebraucht, damit ich meine 42 schaffe. Mhm. Und so gehe ich das an und deshalb ist also die Energie eigentlich mindestens genauso wie am ersten Tag. Und ich weiß auch, dass es Höhen und Tiefen immer wieder gibt. Das ist aber immer schon so gewesen im Leben.
Und als Motivation einfach, also es ist auch ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Also bei mir einfach. Und ich sage mal, der Mensch ist ein spirituelles Wesen und es hat so viel Potenzial, dass ich will das gar nicht zulassen, dass sozusagen das Ganze so runtergedrückt wird. Mhm. Also das, nee, darf nicht sein. Mhm.
Vielen Dank fürs Kommen, aber lasst uns zum Schluss noch etwas ganz Wesentliches besprechen. Ich merke das ja in den bei YouTube, wo ja jeder reinschreiben kann, dass es da jede Menge bezahlte Clowns gibt, nenne ich die mal, deren Job es eigentlich nur ist, Köder zu legen, mit dem man sich rumstreitet, um die Bewegung innerhalb der Bewegung zu spalten. Mhm. Wie wichtig ist euch, auch die noch ARD und ZDF gucken, da laufen ja auch gute Sachen, zu sagen, hör zu, wir sind gar nicht gegen euch. Wir sind gar nicht gegen Berufspolitiker. Wir sind gar nicht gegen Menschen, die sagen, ach, ihr habt doch keine Ahnung, ist alles furchtbar gefährlich. Man muss, ihr seht doch hinter jedem Stein die große Revolution. Wir haben nur eine andere Meinung, lasst uns darüber reden. Also eben nicht auf diesen Trick reinzufallen, ja, die da drüben. Wie wichtig ist das zu kommunizieren? Nee, in der Demokratie sollte man sich mit allen Menschen an einen Tisch setzen können, weil die sind ja da. Das kann ich aushalten. Wie wollt ihr das angehen, weil es wird massiv daran gearbeitet, genau das nicht zu tun. Es geht ja eben erfolgreich, muss man sagen, bis in die Familien rein, wo man es eigentlich anders denken würde.
Ja.
Wie wollen wir das denn gemeinsam, dass das nicht funktioniert? Was ist da die Taktik?
Also ich glaube, wir sollten immer dafür sorgen, dass der Dialog einfach nicht abbricht. Das ist ja das Wichtige, dass man mit allen spricht und auch klarstellt, ich darf auch mit jedem sprechen. ich kann auch mit Ultrarechten sprechen, ich kann auch mit Ultralinken sprechen. Dadurch mache ich nicht mich mit denen gemein, aber ich biete denen eine Chance, vielleicht auch meine Sichtweise zu hören. Mhm. Und nur so kann ich doch auch irgendwie was bewegen. Mhm. Und ich glaube, das kapieren aber auch immer mehr. Ne? Dann sind wir auch wieder beim Begriff Menschheitsfamilie. Wir gehören ja alle zur Menschheitsfamilie dazu, dann kann ich auch mit jedem sprechen.
Mhm. Also erstens mache ich mich mit dem nicht gemein, nur weil genau. ich ihm angehört habe. Das ist keine Kontaktschuld. Und diejenigen sagen, du hast dich mit dem sehen lassen. Ja, aber der zahlt auch GZ-Gebühren. Und die nehmen die ja sogar von denen. Also die AfD und ZDF haben so wenig Berührungsängste ja. mit Rechtsradikalen oder irgendwelchen merkwürdigen Parteien, dass sie von jedem das Geld nehmen. Also richtig ja. glaubwürdig sind die nicht. Welche Gefahren kannst du, Bernd, sehen, dass wenn man nicht die Hand reicht, dass diese ganze Idee von mutig machen, dass die scheitern könnte, weil das immer wieder gelingt, durch Medien, durch Provokateure, Bewegung immer weiter zu zerlegen, dass es nie zu großen Massen kommt. Wie groß ist die Gefahr?
Naja, ich würde zumindest sagen, ich glaube, wir haben ein riesiges Plus. Wir wissen, dass wir nichts für uns wollen, sondern im Grunde ein Leben für die breiten Massen haben wollen, das mehr angelehnt ist an dem, wie es war, als an dem, was uns da jetzt irgendwie so gerade als die tolle Lösung und die strukturierte Lösung, wir haben schon alles vorgedacht, verkauft wird. Und dadurch komme ich wieder zu meinem Marathon. Deshalb werden wir so lange denen die Hand reichen. Und ich habe es ja mehrfach eigentlich in dem Gespräch heute auch schon versucht, an die Politiker und Herrn den Markus Söder zum Beispiel, der ja wirklich ein hervorragender Mann ist, dass wir denen sagen, Leute, wir haben realisiert, dass ihr vielleicht einiges nicht überblickt habt, weil ihr so viel Arbeit habt, aber das ist so sau essentiell für uns, dass wir jetzt leider nicht darüber auch wieder gehen können, wie über so viele Dinge, die ihr da einfach mal so drüber huscht. Das müssen wir jetzt leider gemeinsam diskutieren, da könnt ihr nicht für uns entscheiden. Und das weiterhin höflich, so wie Michael Ballweg jedes Mal darauf hinweist, wir machen das alle friedlich. Und ich persönlich muss sagen, als ich jetzt diese Dinge da sah, als der Markus Heinz da niedergeschmissen wurde.
Ja, von der Polizei Rüde kassiert.
Und die Friederike da irgendwie gegen die Wand. Da muss ich wirklich sagen, also da hätte es mich jetzt nicht fragen dürfen, aber ansonsten würde ich gerne die Hand reichen, weil diese Aggressionen müssen aufhören. Sonst laufen wir übrigens auch Gefahr, was du vorher angedeutet hast, dass uns da immer wieder Leute unterjubelt werden, die dann nur so tun, als ob sie von uns seien und so weiter. Also die Provokationen werden von unserer Seite nicht ausgehen und wir haben ganz viel Geduld und die 7. und 8. Wasserstelle nehmen wir auch noch, bis die anderen gerafft haben, dass wir weiterhin nur Friedliches im Sinn haben, aber ausdiskutieren wollen. Nicht ohne uns. Das geht nicht. Das ist so essentiell.
Ich glaube, spätestens nachdem wir sehen konnten, wie es Rechtsanwälten geht,
ja,
sollte der ein oder andere Rechtsanwalt, der ja eigentlich für das Recht und den Rechtsstaat steht, aufwachen, weil ich kenne es aus dem eigenen Umfeld, die sagen, ja, ihr seid ja alle verrückte Reporter und Putin verstehe was, alle sagen, hör zu, hier geht es dann mal gar nicht mehr rum. Jetzt kassieren sie sogar schon Leute, die Rechtsanwälte sind, die einfach nur auf einer Demo sind und gucken, ob das alles korrekt abläuft. Die werden nachher rüdest kassiert und da würde ich an deiner Stelle jetzt mal aufstehen. Also das ist ja etwas, was ich immer wieder gefordert habe, worüber ich mich immer wieder ärgere. Es gibt große Kanzleien in diesem Land und ich frage mich eigentlich, warum es nicht möglich ist, dass sie sich mal zusammentun und einfach unter dem Kanzleinamen ganz, ohne dass jemand individuell erkennbar sein müsste, in den großen Gazetten eine Schalte machen, sagen, so geht es nicht weiter oder Bundestag, wir müssen reden. Einfach ganz an die großen Kanzleien. Ich glaube, sie würden es tun, wenn der Bundestag plötzlich sagen würde, die Gebührenerhöhung wird nach unten gedrückt. Da würden sich alle zusammentun. Wenn es aber um Grundrechte geht, tun sie es eben nicht. Und da ist eine Frage an euch nochmal, wie viele Rechtsanwälte melden sich bei euch? Die sagen, was wir hier vorbereiten, am Grundgesetz vorbei, für den Fall danach, das gefällt uns nicht. Gibt es das Bundesrichter, die sagen, ich kann nicht mehr?
Das könnten deutlich mehr sein. Ja. Also Richter null, kann man ganz klar sagen. Und Anwälte, es gibt ja, wie gesagt, Klagepaten, Anwälte für Aufklärung, diese Gruppen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Aber dass jetzt tatsächlich zu uns auch Rechtsanwälte kommen und sagen, ich möchte das supporten, das Thema, ist leider noch zu wenig.
Das heißt, hier kann dieses Gespräch dazu beitragen, dass es zumindest in den Menschen geht und sage zu, hier hast du einen Ansprechpartner, wir sind auf deiner Seite, du kannst es anonym tun und wir können dir vielleicht helfen, dein Gewissen zu erleichtern. Das ist ja auch die Idee der Mutigmacher, dass Menschen, die sich mit etwas immer schwerer tun, zu euch kommen können und sagen, ich muss mal was beichten. Eigentlich möchten sie bei euch beichten und dann kann man gemeinsam überlegen, wie man das so tut, dass das nicht zum Schaden desjenigen geschieht, der zum Whistleblower wird, und das ist ja eine Garantie, die er auch gibt. Ja. Wie stark der in die Öffentlichkeit geht, bestimmt er selber.
Genau.
Aber die Information soll über euch an die Öffentlichkeit getragen werden, dass er sagt, eigentlich ist es für dich kein Risiko.
Und noch nicht mal unbedingt das, sondern wir stellen den auch immer frei, über welche Plattform sie das machen möchten, wenn sie es überhaupt in der Form machen wollen. Mhm. Das kann dann auch, das können die üblichen alternativen Plattformen sein, dazu gehört ihr natürlich auch. Mhm. Das ist gar nicht unser Anspruch. Wir sehen uns da fast so ein bisschen wie eine Agentur,
ja.
Denn es geht um die Sache. Es geht nur um die Sache. Nicht um uns. Wir brauchen uns auch da gar nicht irgendwie in Szene setzen. Uns ist wichtig, das, was wir vorher besprochen haben, dass wir die andere Seite, in Anführungszeichen, noch ist es die andere Seite, einladen zum Dialog. Und da ist uns alles recht, was sauber ist und was friedvoll ist.
Mhm. Also wenn Whistleblown und sein Gewissen erleichtert ein Marathon ist, seid ihr praktisch eine Firma, die Turnschuhe stellt. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen.
Und sagt, hier kannst du langlaufen, wie weit, mit welchem Schuh, das kannst du selber.
Wir sind schon globaler aufgestellt, wir liefern auch die Wasserstellen noch dazu. Und das Zielband und wir machen, gerne, es ist so stark gewachsen. Innerhalb von wenigen Monaten haben wir jetzt schon einfach gemerkt, dass die viel mehr assoziieren, als wir eigentlich dachten und ursprünglich mal wollten. Und da haben wir gleich gemerkt, wow, das ist so eine Solidarität, das ist so eine Kooperationsfreude. Und da muss man vielleicht auch nochmal sagen, Leute von der anderen Blase, was euch entgeht, ich hätte es nicht gedacht, dass Leute alles Mögliche aus eigener Kasse und so weiter machen, weil sie merken, jetzt geht es um so ein Megathema. Das ist übrigens wirklich nochmal die Erklärung dafür, dass wir auch so vollgetankt sind, unverändert. Mhm. Kann man nur empfehlen, macht auch Mutigmacher. 2, 3, 4, nennt es, wie ihr wollt. Mhm. Ihr werdet überrascht sein, was es da für eine riesige Solidarität gibt. Mhm.
Bernd und Hardy, vielen Dank fürs Kommen. Aber das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, zeigt eben auch, dass es hier etwas gibt, was man nicht machen kann, sondern was bereits da sein muss, nämlich der Bedarf, Freiheit zu leben, mutig zu leben, sein Gewissen nach außen zu kehren und sagen, mir gefällt das nicht, ich habe da ein Unwohlsein. Und dieses Gefühl, dass ich so nicht leben möchte, weil ich mich als Mensch so nicht verstehe, das ist da. Und ihr seid eigentlich hier nur ein Kanal, wo man sagen kann, und das ist auch okay, dass das nicht da ist, weil das verstehe ich auch unter einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft, dass ich sage, hör zu, du musst das nicht machen. Und ihr seid da die Möglichkeit zu sagen, wir helfen dir dabei, das zu leben, weil wir alle natürlich wissen, dass wenn man das alleine machen muss, dass wir da alle mehr oder weniger auch Angst haben, auch existenzielle Angst haben. Und wenn man hier die Hand gereicht bekommt, wie bei so einer Bergtour, dann fällt es leichter. Und wenn man einmal in diesem Tritt ist, das kann ich aus eigener Erfahrung, dann fragt man sich, warum hat man es jahrelang anders gemacht, so mit Schultern verdeckt. Ja, ich glaube, dass das sehr erfolgreich schon ist, aber noch sein wird und dass ihr noch mit sehr vielen Menschen zu tun haben werdet, die dann bei euch auspacken. Wir werden das immer publizieren und ich hoffe, dass dieses Land in einem halben Jahr ein Land sein wird, was sich vollkommen von dem unterscheidet, was wir jetzt haben, aber auch was wir vorher hatten, weil ich habe ehrlich gesagt die Faxen ziemlich dicke von dem und ich kann nur dazu aufrufen, dass wir auf den Trick nicht reinfallen, uns gegenseitig spalten zu lassen, also auch mit unseren Widersacher nenne ich sie gar nicht, sondern Andersdenkenden auf der anderen Seite der Blase, aber sogar in der eigenen Familie immer wieder ins Gespräch kommen und es nicht persönlich nehmen, dass die so sind, wie sie sind. Die haben das Recht, so zu sein, wie sie sind. Und wir alle, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen uns ja auch sagen lassen, wir sind auch nicht schon seit 30 Jahren so aktiv. Wir waren auch mal ziemlich lange passiv, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt waren. Jetzt findet halt so ein Aufwachprozess statt, da kann das Netz zu helfen. Aber ich glaube, dass die analoge Begegnung sehr elementar ist, weil ich habe das ja auch gesehen bei den großen Demonstrationen in Berlin. Das kann man durch nichts ersetzen, die Begegnung mit echten Menschen, die da draußen sind. Mhm. Vielen Dank fürs Kommen als die Mutigmacher. Wir blenden uns die Adresse ein und ich bin sehr gespannt, was nach diesem Gespräch bei euch passiert. Kommuniziert es mit uns. Danke fürs Kommen.
Danke.
Das war eine weitere Ausgabe von Die Macher. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.